Guten Abend zusammen. André Marczuk ist mein Name. Vielen Dank, dass ich heute hier was erzählen darf. Und entschuldigt, dass ich so verkleidet heute ankam. Ich habe leider nicht geschafft, mich normal zu kleiden. Kurz zu meiner Person vielleicht. Ich habe 2000 meine IT-Karriere als Programmierer bei Click & Buy angefangen in Mediapark. Ja, das ist ein Payment-System gewesen, ja, wer sich noch daran erinnern kann. So ähnlich wie PayPal funktional. Und dort habe ich auch 13 Jahre gearbeitet, ja, zuletzt als Leiter Entwicklungsabteilung. Und im Zuge dieser Payment-Aktivitäten habe ich auch 2010 Bitcoin für mich entdeckt. Ja, und das hat mich so fasziniert, dass ich immer dran geblieben bin. Und irgendwann, ein paar Jahre später, 2013, habe ich gesehen, die kritische Masse ist schon so groß. Das ist so geil alles. Ich habe meinen Job geschmissen, um ein Startup zu gründen im Bitcoin-Bereich. Das war eine Bitcoin-Börse. Die erste legale Börse in Europa. Aber diese Legalität ist uns später auch zum Verhängnis geworden, weil am Ende betreibst du eine Bank, ja, und musst alle Auflagen, Regulierung, Reportingpflichten nachgehen, und das kannst du nicht mit 4, 5 Leuten machen mit einem kleinen Startup, sondern brauchst 20 Leute in der Compliance-Abteilung. Ja, so dass wir vor circa 1,5 Jahren beschlossen haben, das wieder runterzufahren. Und dann habe ich angefangen, die Firmen zu beraten in Sachen Blockchain, weil dieser Hype gerade kam, ziemlich ungesunde Sache, aber ja, kam einfach dazu so. Und dann habe ich zusammen mit einem Consulting-Bude aus Köln Joint Venture gegründet, KI Decentralized heißt das. Und in KI Decentralized machen wir nur Blockchain-Sachen, auch Entwicklung, Beratung, alles, was damit zusammenhängt. Ja, dann darf ich vielleicht eine Frage stellen. Wer hat Bitcoins?
Server oder?
Na, generell. Wer hat schon Transaktionen gemacht oder so, ja? Wer hatte Berührung dazu? Ja? Na, gibt's ein paar Leute, weil es ist schwierig für so eine gemischte Gruppe, ja, so einen Vortrag zu halten. Ich habe es versucht, Technik und Nicht-Technik zu mischen, um so ein bisschen zu zeigen, was Blockchain alles kann oder was kann man damit machen, was das ist, und auch so kleine Exkurse in die Technik gemacht. Wenn Zeit reicht, können wir nachher auch in ein paar Tools gehen, in Wallets anschauen oder Transaktionen ein bisschen genauer anschauen oder über Web-Oberfläche Blockchain-Blöcke anschauen, solche Sachen, ja, was das alles ist. Ja, genau, so habe ich das strukturiert. Zuerst erzähle ich, was ist Blockchain? Ja? Dann der größte Teil ist, wie funktioniert das? Und dann gehen wir in die Use Cases, was macht man damit oder was kann man damit alles machen. Ja, das ist ja umgekehrt, wie die Apple Marketing funktioniert. Die erzählen erstmal, warum du iPhone brauchst, ja, und wie das funktioniert, erzählen die nie am Ende. Ja. So, das ist Originalauszug aus dem White Paper von Satoshi Nakamoto. Ja, so funktioniert Blockchain. Ja, ist vielleicht nicht immer das richtige Mittel, Blockchain zu erklären, aber wenn man sich mit Blockchain beschäftigen will, man kommt nicht drum rum, dieses Paper reinzuziehen. Das ist nicht groß, das ist nur, da sind 9 Seiten, viele Bilder, wie man sieht, und tatsächlich alles beschrieben, was heute im Blockchain realisiert ist, in Bitcoin-Blockchain, und auch sogar die Problemstellen, die möglichen Attacken sind dort beschrieben, die man heute kennt. Und ich fange lieber eine ausführliche Erzählung damit, ja, mit der Breite der Perspektiven und Anwendungsfällen. Ja, und wenn man sieht, dass Blockchain eigentlich nicht nur ein Bitcoin, nicht nur ein Zahlungssystem ist, sondern auch, ja, Verbriefungsmechanismus, verteilter Datenbank, autonome Organisation. Über autonome Organisationen kann man eine Woche lang sprechen. Ja, das ist so ein geiles Thema. Wir werden das ein bisschen angehen, weil wir alles nicht angehen können. Aber über ein paar wichtigsten Aspekte gehen wir jetzt durch. Ja, also Transaktionsbuch. Ja. Bitcoin ist nichts anderes als Implementierung, technische Implementierung von der sauberen Buchhaltungssystem, Kontosystem. Ja, diese Double-Sided, Double-Entry Bookkeeping besagt, die Transaktionen im System gibt's nur zwischen den Konten. Es gibt keine Transaktionen in der Luft. Ja, wenn es auf einer Konto was abgeht, wird's weniger, wird auf dem anderen mehr und ja, am Ende ist die Summe allen Konten ist dann ja immer gleich. So, der Unterschied zu den klassischen Kontosystemen ist dieses System als P2P aufgebaut. Ja, das ist der wesentliche Unterschied. Ja, so dass es gibt keine zentrale Datenbank wie bei den Banken. Jede Bank hat so ein System, ja, aber zentral aufgesetzt, ja, gemietet von Fiducia oder GRD. Und hier gibt es keine zentrale Kontendatenbank. Ja, der Datenbank ist verteilt. Die ist auf jedem bei jedem Teilnehmer da. Ich habe hier ein Full Node auf meinem Laptop. Das ist ein Knoten im Bitcoin-Netz und der hat alle Transaktionen der Welt seit dem Beginn der Blockchain. Ja, und jeder Full Node-Betreiber hat das auf seinem Rechner auch. Und ich habe kompletten Durchblick. Ich kann kompletten Audit fahren und alle Kontostände zu beliebigen Zeitpunkt angucken. Ja. So. Das ist die erste Seite von diesem Satoshi White Paper, ja, so heißt es auch, ja, Peer-to-Peer Electronic Cash System. Das ist elektronisches Bargeld, ja, das ist E-Mail für Geldscheine, so gesehen. Ja. Der Satoshi Nakamoto hat in diesem Paper ein wissenschaftliches Problem gelöst. Problem ist seit 1982 bekannt, nennt sich Problem der byzantischen Generälen. Es geht darum, so ganz grob beschrieben, dass in der verteilten Umgebung, wo nicht alle am Tisch sitzen können, einen Konsensus zu finden, ja, zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. Ja, und das Problem war bekannt, Lösung aber nicht. Und Satoshi hat die Lösung hier vorgeschlagen und hat auf diesem Lösung direkt ein Use Case implementiert, ein Geldsystem, ja, um das nicht nur als Paperwork zu liefern, sondern auch schon ein Demo Case, ein Show Case. Und das hat funktioniert, ja, weil ein Geldsystem, ein verteiltes Geldsystem braucht diese Konsensusmechanismen. Man muss sich über Transaktionsgültigkeit, über Kontostände sich einigen, ja, um zum Beispiel Double Spend zu vermeiden. So, und ja, nochmal ganz einfach dargestellt, der wesentliche Unterschied. Ja, so funktionieren die zentralisierten Systeme. Geht zum Beispiel ein Zentralbank, EZB, geht kaputt, können keine Banken in der Eurozone untereinander Transaktionen machen. Ja, oder geht ein Geschäftsbank kaputt, dann schließt er, dann können die Kunden plötzlich keine Transaktionen machen. Hier in dem verteilten System, wo System dezentral P2P funktioniert, können alle Knoten ausfallen, wenn zwei noch bestehen, wird die Verbindung dazwischen dynamisch aufgebaut und System funktioniert immer noch. Ja, das ist der Unterschied. Ist ganz einfach. Der weitere wichtige Aspekt neben dieser Ledger ist die Verbriefungsaspekt. Der Ledger ist basiert auf kryptografischen Prinzipien, die werden wir noch mal sehen. Und damit ist Immutability implementiert. Das heißt, alles, was in Dateneinträge in Blockchain landet, tatsächlich in einem Block geschrieben wird, ist nicht mehr editierbar. Ja, das ist für alle Zeiten so, wie es geschrieben worden ist. So, und auf diese Unveränderbarkeit der Einträge basiert natürlich dieser Use Case. Ja, weil hier, so wurde Verbriefung vor 100 Jahren gemacht, so wird es auch heute gemacht bei den Banken. Ja, und solche Urkunde wird ausgestellt, um so ein paar Funktionen zu erfüllen, zum Beispiel, das darf nicht kopierbar sein oder das darf nicht fälschbar sein, ja, und damit wird's versucht. Und Blockchain bietet dieselbe Funktionalität, aber rein digital und zugänglich für alle. Ja, ich kann plötzlich die gleiche Funktionalität, ja, für digitale Tokens anbieten oder nutzen. Ne? Das ist auch so ein Verbriefungsfall. Ja, ist vielleicht besser zu verstehen als Schuldverbriefung vorne. Das ist ja keine Dollarnote, das ist hier, das ist Silberzertifikat. So war ein früher Dollar, ja, das ist ein verbrieftes Edelmetall. So. Also physikalischer Gegenstand quasi auf Papier verbrieft. So. Und so mache ich Verbriefung heute. Ich nehme Blockchain, Bitcoin Blockchain. Das ist ein Produkt, was ein weiteres Protokoll on top von Blockchain implementiert. Das ist Counterparty in dem Fall. Und mit so einer App kann ich meine eigenen Tokens erstellen. Ich bin hingegangen, habe Bundesmark erstellt als Token, mein persönlicher Custom-Token auf Bitcoin-Blockchain. So, ich habe so und so viele Milliarden geissued und ich kann die über Bitcoin-Adressen verteilen, schicken, von Adresse zu Adresse. Und das ist genauso wie Bitcoin immutable Transaktionen, genießt alle diese Eigenschaften, was Bitcoin für nativen Bitcoin-Token auch anbietet. Ja, und ich habe damit quasi dasselbe gemacht, ja, was der Bank hier auf Papierwerk. Bei der Bank kostet so ein Prozess ungefähr, Stand heute, 250.000 Euro, ja, so ein Wertpapier zu erstellen und auf den Markt zu bringen. Ja, hier habe ich ungefähr 1,50 Euro bezahlt für Namensreservierung. Ja, der Erstellung als solches hat es nur paar Cent gekostet. Ja, aber wenn ich den geilen Namen nicht reserviert hätte, wäre der Name so kryptisch, alphanumerisch einfach und nicht so schön. So. Und hier vergleiche ich immer Blockchain mit dem, als Technologie mit dem Internet, mit TCP/IP und HTTP Anfang 90er Jahren. Ja? Denn Internet gab es auch vorher. Internet gab es auch in 60er und 70er Jahren, aber nur für Ausgewählte. Ja, zum Beispiel alle Flughäfen und Airlines der Welt waren miteinander verbunden, sind auch verbunden. Ja, es gab Rechenzentren, es gab Verbindungen dazwischen, es gab Protokolle, Datenpakete, alles da. Ja, die Information, ja, fließt um den Globus und das war extrem teuer. Ja, und der Einstieg in dieses Internet, ja, das war so ein Private Internet so gesehen, weil der Einstieg extrem teuer war, deswegen konnten sehr wenige sich das leisten und genau so war vorher in dieser Verbriefungswelt oder Verbriefungsmarkt. Es ist einfach extrem teuer, so eine Verbriefung durchzuziehen, kommerzielle. Und hier kommt plötzlich Technologie, die das für jeden zugänglich macht. Ja, zack. Und wir sind da, wo wir mit HTTP Anfang 90er Jahren waren. Jeder kann plötzlich ein Teil des Internets werden. Ein Service erstellen, das für alle anderen zur Verfügung stellen, per HTTP abrufbar machen. Und ja, diese Hürde ist so massiv nach unten gegangen, der Zugang. Und genau so geht Zugang zur Verbriefung auch nach unten. Und es gibt jetzt ganz viele Blockchains, die auf Verbriefung-Use-Case spezialisieren. Zum Beispiel hier, das ist Counterparty, das ist das, womit ich meine Tokens hier erstellt habe. Ripple ist ein Blockchain, was auf der Verbriefung von traditionellen Währungen spezialisiert. Man kann damit Euro oder Dollar oder was auch immer verbriefen und dann genauso wie Bitcoins durch die Welt in Sekunden schicken und behandeln. Ja, das ist Digitalisierungsmechanismus für Währungen, für klassische Währungen. Ja. Und hier, das ist eine Seite CoinMarketCap, also Marktkapitalisierung von digitalen Währungen. Und hier werden die unterschiedlichen Währungen gerankt und hier gibt's eine Lasche Assets. Hier werden nicht Währungen, sondern solche verbriefte Assets gerankt, so wie meine Bundesmarks. Und hier gibt es ein Asset, was ich euch auch zeigen möchte, Bitcrystals. Das ist eine Spielwährung oder Währung aus einem Computerspiel, aus diesem Spiel. Das gibt es in ganz vielen Computerspielen, so eine interne Währung. Die kann man erarbeiten, wenn man gut spielt und dann kann man dafür eine Waffe kaufen oder ein weiteres Leben oder was auch immer. Ja, aber und dann, normal ist das im Spiel drin implementiert. Und hier sind die Entwickler hingegangen, haben auf Counterparty, so wie ich meine Bundesmarks, diese Bitcrystals angelegt, geissued, so, und haben dann im Spiel integriert als digitale Asset von außen. Ja, damit haben sie diese Closed Loop gebrochen des Spiels, so dass die Währung auch außerhalb frei funktionierend ist. Ja, die Leute haben dann, die Spieler angefangen, das untereinander zu tauschen oder einander zu verkaufen außerhalb vom Spiel. Und dann hat eine Börse diese Währung zum Trading aufgenommen und sind die handelbare Paare damit entstanden. Und so ist diese Marktkapitalisierung von 11 Millionen entstanden von dieser Spielwährung. Ja, das ist dann zu einem selbstständigen Asset rausgewachsen. So, und wenn ihr über solche Use Cases nachdenkt, was kann man mit so einem geldähnlichen Token machen, ja, dann kommt ihr selber schon auf 1000 unterschiedliche, ja, Use Cases. Lufthansa zahlt bestimmt mehrere Millionen pro Jahr für Betrieb von Core-Banking-System mit Rechenzentrum und so weiter und irgendwelche Tokens zu managen. Ja, und mit so einem Counterparty-Mechanismus hätte das vielleicht nicht 1 Euro gekostet, aber vielleicht 100.000, aber weniger als 20 Millionen. Ja. Der nächste Aspekt ist die dezentralisierte Organisation. Ja. Der Bitcoin an sich ist schon eine dezentralisierte Organisation. Autonome, dezentralisierte Organisation, autonom, weil es gibt keine Firma, keine Entität, das es betreibt. Ja, das ist verteilt durch die P2P-Netzwerk. Das kann man nicht runterfahren, ja, nur wenn man Internet runterfährt. Es gibt keinen Entwicklungsleiter, Abteilungsleiter, CEO, ja, gibt's keinen. Aber gewaltige Ökonomie drin. Ja, das Marktkapitalisierung von den Bitcoins sind momentan über 20 Milliarden US-Dollar weltweit. Das ist der Wert aller Coins, Bitcoins, die im Umlauf sind oder existieren. Und es gibt genug Leute, die damit Geschäfte machen. Ja, zum Beispiel Miner, zu Mining kommen wir noch. Die gehen Vertrag mit keiner Firma ein. Die gehen Vertrag mit einem Software, was dezentral läuft, ein. Und investieren Millionen in Hardware, um zu meinen zu können, um dadurch Geld zu erwirtschaften. Ja, und das klappt bei manchen. So, und da, dieser ökonomische Aspekt, das macht es so ein P2P-System tatsächlich zu einer autonomen Organisation. Und es gibt, ja, also wie gesagt, Bitcoin an sich ist das erste und relativ primitive autonome Organisation. Und mit Smart Contracts, dazu kommen wir auch später, was das ist, ist es dann programmierbar. Ja, man kann eigene Organisationen erschaffen. Das ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten bedingt, heißt The DAO. Das ist, diese Organisation beschreibt oder definiert ein Investmentfonds. Ja, das heißt, man kann digitales Geld an diese Adresse hier schicken und man kriegt zu diesem Preis hier die Anteile an dem Investmentfonds. Ja, das ist die Währung, die hier angenommen wird, ist ISA. Und für ein ISO kriegt man 100 Anteile. Ja, und das funktioniert extrem einfach, ja, weil das ist ja digitale Währung ist auf Blockchain. Ja, ich habe mein ISA Wallet auf dem Telefon. Ich schicke das einfach auf der Adresse und in der gleichen Sekunde kommen flutschen Anteile in mein Wallet als andere Tokens rein automatisch. Ja, dann leichtere Investments gibt's nicht. Ja, und die ganzen Funktionalitäten dieser Organisation sind hier im Code, im Smart Contract Code beschrieben. Ja, was macht so ein Investmentfonds aus? Ja, der sammelt Geld in einer Sache und dann finanziert er irgendwelche Projekte, wo man denkt, die können wirtschaftlich erfolgreich sein und ja, erwirtschaftet dann Geld aus diesen Projekten. Ja, so waren die die Regeln definiert. Das sind relativ komplexe Regeln. Da sind viele Smart Contracts zusammengeschlossen zu einem größeren Softwarestück. Und hier deployed auf Blockchain. Und wir haben gelernt, alles, was schon in Blockchain landet, ist immutable. Das heißt, wenn der Code schon da ist, kann man das nicht mehr ändern. So, und die Leute haben angefangen zu investieren. Ja, ich habe diesen Screenshot 13 Tage vor dem Ablauf gemacht. Also die Investmentphase war auf 5 Wochen festgelegt, glaube ich, circa 5 Wochen. Der Preis war in den ersten 3 Wochen konstant und in den letzten 2 Wochen ging der Preis 5% jeden Tag nach oben, ja, um die Leute zu motivieren, schneller zu investieren, ja, weil morgen wird es teurer. Und dieser Screenshot habe ich 13 Tage vor dem Ablauf gemacht und das waren 103 Millionen Dollar drin. Ja, umgerechnet in ISA. Nach dem Ablauf waren hier über 150 Millionen Dollar drin, ja, umgerechnet. Das ist der größte Crowdfunding der Welt gewesen. Ja, ganz wenige haben es mitbekommen, nur die Leute aus der Kryptoszene. Aber das ist ein Fakt. Und es wurde gehackt. Ja, das ist auch ein Fakt. Die Investoren haben ihr Geld nicht verloren. Ja, es wurde ein Weg gefunden, um das wieder auszuzahlen, obwohl das nicht vorgesehen ist. Ja, das hat zu ganz vielen Diskussionen geführt. Und ja, das ist auch ein separates Thema. Ja, können wir eine extra Meetup dazu machen, wie das funktioniert hat. Aber ich sehe das trotzdem als Riesenerfolg für echte dezentrale Organisation, programmiert und deployed als separate Software auf Produkt, und das hat zeitlang gelebt und sehr viel Geld durchgedreht. So, der nächste Aspekt, das ist alles programmierbar, schon Bitcoin als sich. Ja, Bitcoin hat eine Skriptsprache intern, die heißt auch so, Skript einfach, ja, diese Sprache. Das ist eine nicht Turing-Complete Language, und das ist so eine einfache stackbasierte Programmiersprache. So sieht zum Beispiel so ein Programm aus. Ich zeige später oder erkläre später, wie man das interpretiert oder wie sieht sowas aus. Ja, aber das ist ein extrem wichtiger Aspekt, ja, weil das macht unsere Tokens, unser Geld quasi, auch programmierbar. Ja, wir können unser Bargeld plötzlich programmieren, in die Prozesse einbinden, was auch immer. So, und so ist es alles gelaufen. Ja, dieses White Paper, was wir gesehen haben, hat Satoshi Ende 2008 veröffentlicht. Hier am 3. Januar hatte er schon Software, ja, und gestartet, und der erste Block wurde gemeint. Und 2 Jahre lang hat er Community aufgebaut, hat sehr viel kommuniziert, hat mit so Kryptoszene, mit dieser Krypto-Punk-Szene angefangen, Mathematiker, Kryptografen, sehr viele Leute gewonnen, die dann mitentwickelt haben. Das ist so ein Open-Source-Projekt auf GitHub. So, und hier im April 2011 hat er wortwörtlich diese Meldung geschrieben, und das war seine letzte Meldung. Also er wäre weg und er muss sich mit anderen Sachen beschäftigen, und er macht das schon. Ja, und ihn hat auch keiner gesehen zwischendurch. Ja, der hat nur online kommuniziert, ja, per E-Mail und im Forum und auf GitHub. Das ist so ein weiteres Mysterium hinter Blockchain oder Bitcoin. Man weiß nicht, ob dieser Satoshi Nakamoto oder wer das ist, ob das eine Gruppe von Leuten sind, ob das NSA ist oder Google oder, ja, es gibt ganz viele Theorien, ja. Und alle, sage ich mal, 6 Monaten gibt's ein nächster Satoshi, der behauptet, Satoshi zu sein, ja. Beweisführung ist hier natürlich sehr einfach, ja. Satoshi hat alle Messages signiert, ja. Wenn die Signatur liefert, ist Satoshi, ja. Aber hat noch keiner geschafft. Ja, und vor circa 1,5 Jahren haben plötzlich die Banken einen regelrechten Run auf Blockchain veranstaltet. Jede Bank hat angefangen zu behaupten, sie beschäftigt sich mit Blockchain, und das ist so ein wichtiges Thema. Ein R3-Konsortium wurde gegründet. Das ist so ein Konsortium von großen Banken. Ihr werdet dann zeigen, was für Banken da drin sind, ja, die sich das Thema annehmen und versuchen, ja, für die Bankenszene zu verarbeiten. Und in diesem Jahr passiert dasselbe schon in Standardindustrie, Autohersteller, Energieversorger, alles Mögliche beschäftigt sich mit Blockchain. Ja, das ist genauso schlimm wie vor 1,5 Jahren bei den Banken. So, das war natürlich ein sehr kurzer Umriss, ja, was das ist. Also nur die wichtigsten Sachen oder für mich die wichtigsten in meinem Verständnis. Und jetzt gucken wir auch im Schnelldurchlauf durch, wie das funktioniert. So. Big Picture, ja, wie gesagt, das ist ein P2P-Netzwerk. Wenn Alice behauptet, Geld zu haben und im Wallet Bitcoins zu haben, heißt das, Wallet verwaltet ihr Private Key. Also Zugang zu dem Geld oder Besitzer von einem Wallet sein, heißt ein Private Key haben oder mehrere. Ja, so. Und mit diesem und das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt: Es gibt keine Coins als solche. Ja? Es gibt nur Einträge in dieser großen Datenbank. Ja? Und Einträge besagen im Falle von Bitcoin, es gibt Geldeingänge oder Transaktionseingänge auf bestimmte Adresse. Ja? Und wenn diese Transaktionseingänge noch in keinem Ausgang verbraucht worden sind, dann kann man die für eine Transaktion nutzen. Ja? Transaktion ist nichts anderes als eine Datenstruktur, die relativ einfach ist. Und dort nutzt man die Transaktionseingänge. Das ist eigentlich genau so wie im ganz normalen Geldbeutel. Ja, Wenn ich kann nur die Scheine haben, die dort reingekommen sind, ja, oder die kann ich für eine nächste Transaktion verwenden. Ja, hier funktioniert es genauso. Ja, ich kann nur unverbrauchte Eingänge nehmen, die zu einer neuen Transaktion packen, signieren und losschicken. Ja, losschicken bedeutet an die Nachbarnknoten rausschicken. Hier passiert die erste Validierung, ja, rein ja, formelle Validierung, ob das überhaupt kein Schrott ist. Und dann landet diese Transaktion erstmal in Memory Pool. Das ist noch nicht in Blockchain, aber das ist so ein verteilter Memory Pool. So, und ab dem Moment, wo es in Memory Pool ist, sieht der Empfänger, der kriegt Geld. Aber der kann es noch nicht ausgeben, das ist noch unterwegs, aber der sitzt schon. Ja. Wenn ich zum Beispiel was Kleines kaufe, es gibt in Mülheim einen Burgerladen, wo man Burger mit Bitcoins bezahlen kann, ja, dann wartet er auch nicht, bis eine Transaktion in einem Block landet. Das ist Risiko für ihn überschaubar. Der sieht, okay, ich zahle und Transaktion ist schon ausgegraut angezeigt. Also das ist ein Transaction Pool, der gibt mir schon Pommes raus. Ja. So, aber dann kommen die Miner. Miner erstellen Blöcke. Blöcke ist nichts anderes als im klassischen Bankenwelt Batches. Ja? Das heißt, man nimmt die Transaktionen aus dem Transaction Pool, packt die in, ja, in einer Struktur zusammen und hängt das an die letzte eingepackte Struktur. Ja? Und dieses Dranhängen wird so gemacht, also der Block wird signiert von dem Miner. Es gibt eine Signatur von dem Block oder Hash von dem Block. Und dieser Hash wird im nächsten Block aufgenommen, ja, und das wieder durchgehasht, der ganze Block. Ja, so entsteht diese Verkettung. Ja, das ist eigentlich Linked List als Datenstruktur, auch relativ primitiv. So, und bei dem Mining, dafür kriegen Miner Geld. Ja, das ist der einzige Weg, wie in Bitcoin-Blockchain Geld erstellt wird. Die wird im System geboren, ja, für dieses Prozess, für Block signieren, ja, oder Block erstellen. Ja, das nennt sich Block Reward. Und das ist im Moment 12,5 Bitcoins, ja, ungefähr 14.000 Euro, alle 10 Minuten ungefähr. Ihr könnt euch vorstellen, was für eine Motivation für Miner das sind oder für jeden Miner zu werden, ja, um diese Option zu haben, alle 10 Minuten 14.000 Euro zu kriegen, ja, für eigentlich ganz einfache, ja, Rechenoperation. So, und deswegen, da so viele machen wollen, gibt es ein eingebautes Mechanismus der Entscheidung, wer das machen darf. Ja, es gibt eine Aufgabe, die gelöst werden muss, und derjenige, der eine Lösung findet zu der Aufgabe, der darf Block signieren. Und die Aufgabe ist nicht algorithmisch zu lösen, die ist nur durch Brute Force zu lösen. Ja, deswegen müssen alle, die meinen, so lange nach Lösungen suchen, bis einer sagt, hier, das ist die Lösung. Überprüfen kann man das auch sehr einfach, weil das ist ein Hashing-Arbeit. Ja, man tut die Lösung in den Hash-Algorithmus rein und guckt, ob der Output der richtige ist, und dann, ja, ist die Lösung da. Aber das können wir noch später genauer angucken. So, und sobald eine Transaktion in einem Block gelandet ist, dann ist es schon nutzbar. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Block wieder für ungültig erklärt ist, extrem niedrig. Also die gibt's immer noch, aber die fällt mit jedem nächsten Block. Ja, und das ist diese Wahrscheinlichkeit mathematisch ausgerechnet, dass sobald 6 Blöcke nach meinem Block, wo meine Transaktion ist, dranhängen, dann ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass es passieren kann, dass diese 6 Blöcke abfallen und die Transaktionen wieder in Memory Pool landen, dass die so gering ist, dass es schon sicher gilt. Ja, also wenn ich ein Auto verkaufen will, ja, und ein paar Tausend mit Blockchain über Bitcoin kriege, dann warte ich auf 6 Blöcke, ja, bis 6 Blöcke nach meiner Transaktion. Das heißt Bestätigungen. Ja, in allen Wallets steht diese Zahl. Ja, können wir später auch sehen. Das ist Bestätigung der Transaktion. Ja, das ist einfach, wie viele Blöcke kommen nach meinem Block. Ja, das ist erstmal so ganz grob das Bild erzählt. So, und jetzt haben wir über viele Aspekte schon geredet, oder ich habe es schon erwähnt, ja, es gibt Adresse, es gibt Transaktionen, ja, und das sind tatsächlich so die wichtigsten 4 Säulen, ja, im Blockchain-System. ja, was man verstehen muss oder was so Blockchain ausmacht, technologisch. Ja, wir fangen mit der Adresse, alle das, was wir aus dem normalen Geldsystem als Kontonummer kennen, heißt in Blockchain-Welt Adresse. Und Adresse ist nicht anderes als ein abgeleiteter Public Key. Ja. So, das Ganze basiert auf asymmetrischer Kryptographie. Ja, ich werde jetzt nicht tief genug gehen. Ich glaube, ihr seid das richtige Publikum hier und kennt das. Asymmetrische Kryptographie ist auch schon eine ältere Sache aus 70er Jahren. Also das hat auch Satoshi nicht erfunden. Ja, der hat wenige Sachen eigentlich erfunden. Der hat die vorhandenen sehr schlau kombiniert. Und die asymmetrische Kryptographie wird so standardmäßig für zwei Fälle benutzt. Ein Fall ist Verschlüsselung, ja, und der zweite Fall ist digitale Signatur, ja. Und in Blockchain wird der zweite Fall angewendet. Ja. In Blockchain wird nichts verschlüsselt, aber es wird Integrität sichergestellt. Ja, es wird alles signiert. So, und zweite wichtige Funktionalität, was auch nicht von Satoshi ist, ist Hashing. Ja, Hashing ist auch an jeder Schritt in Blockchain angewendet. Ja, alles wird dadurch gehasht. Und was genau, ja, werden wir auch noch sehen. So. So, und ich habe schon gesagt, Zugang zum Geld ist eigentlich der Besitzer von Private Key sein, ja. Und Private Key ist mit Public Key eindeutig verbunden. Ja, das, was ich als Adresse habe, ja, wenn ich Bitcoins empfangen will und gebe jemand oder publiziere online meine Adresse, ja, das ist ja verkürzte Version von dem Public Key. Ja, weil Public Key an sich ist ziemlich lang. Ja, auf so einen rohen Public Key kann man auch schon Bitcoins schicken, funktioniert auch. Und am Anfang von Bitcoin war das nur so möglich, aber die Leute haben ziemlich schnell begriffen, das ist nicht so, Usability nicht so gut mit solchen Kontennummer. Ja, deswegen hat man noch so ein Kompressionsverfahren ausgedacht und implementiert. So, und alles natürlich umkehrbar hier gemacht. Ja, aus Private Key wird Public Key mit Elliptic Curve Multiplication erstellt. Ja, das ist auch eine One-Way-Verschlüsselungstechnologie und gilt als die sicherste. So, und dann aus Public Key wird mit vierfachem Hashing oder fünf sogar, gucken wir noch, Adresse erstellt. So, das heißt, in einfachen Worten, aus der Adresse kann man nie Private Key berechnen. Ja. Es ist so viele One-Way-Technologien, die sehr stark sind, hintereinander geschaltet, dass es einfach unmöglich macht. Ja, so, und Private Key, da erzähle ich euch auch nichts Neues. Am besten wird er richtig random generiert. Ja, das sind die einzigen guten. Ja, und ich habe tatsächlich einen Freund, wenn er einen Private Key generieren muss, nimmt er eine Münze. Ja, Münze ist binär, 0 und 1, und wirft diese Münze 256 Mal, weil er braucht 256 Nullen oder Einsen und schreibt die hintereinander. Ja? Und das ist eine der wenigen echten Zufallsmethoden. Ja? Das sind die guten, ja, Private Keys. So, und 265 lange bitlange Zahl, ja, ist in Dezimal umgewandelt 1 mit 77 Nullen da hinten. Ja, das ist unwesentlich weniger Zahlenraum als Anzahl von allen Atomen im Universum. Ja, das heißt, die Kollision, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand den gleichen Private Key erstellt, die ist so klein, dass es den nicht gibt. Ja. Das heißt, man kann beliebig viele Private Keys, also beliebig viele Kontonummern haben, für sich erstellen. Es wird nie eine Kollision geben. So, und mit elliptischen Kurven, Ja, das ist so, das ist auch nicht von Satoshi, ja. Das ist ein amerikanischer Standard hier. Das ist NIST, dieser National Institute of Security, irgendwas so ähnlich wie ISO in Europa. Ja, das ist spezifiziert ganz genau, wie das ablaufen muss, und dieser Standard wird hier angewendet. Ja, und so sieht der Public Key aus, was ja durch elliptische Elliptic Curve Multiplication erstellt ist. Aber das ist, ja, und das ist schon nicht mehr, nicht binär, das ist schon hexencoded, das ist schon kürzer, als er tatsächlich ist, ja, aber noch viel zu lang, um das vernünftig nutzen zu können, ja. Deswegen wird es noch weiter umgewandelt und am Ende mit Base 58 encoded, Base 58 statt 64, um die Verwechslungsgefahr rauszustreichen. Ähnliche Buchstaben sind aus dem Alphabet rausgenommen. Ja. Großes I und L und solche Dinge. Ja. So, und so entsteht aus der Public Key der eigentliche Adresse. Ja, guck, hier sind zwei hintereinander geschalteten Hashing-Algorithmen, ja, vom starken Algorithmen RIPEMD 160 und SHA 256 und dann nochmal zweimal SHA 256 hintereinander. Also viermal stark gehasht und am Ende noch einfach mit Base 58 lesbar gemacht. Ja, so wird er verkürzt. Ja. Was wollte ich zeigen? Ja, und eins oder drei vorne steht für Bitcoin. Denn es gibt mehrere Blockchains, haben wir erzählt, es gibt mehrere Adresstypen. Und die ersten Blockchains, die waren 1:1 Kopien von Bitcoin, hat man einfach Code genommen, Name geändert, im Algorithmus Kleinigkeiten geändert, zum Beispiel die Zeit zwischen den Blöcken, zwischen den Bestätigungen, um das schneller zu machen, oder Transaktionsgebühren oder was auch immer, unwesentlich. Um zu unterscheiden zu können, hat man da noch so eine Zahl eingeführt. Ja, und drei vorne, das sind so Spezialadressen. Ich habe es euch erzählt, das ist alles programmierbar und ein paar Sachen sind schon direkt out of the box eingebaut. Zum Beispiel, es gibt so Multisig-Adressen oder Pay-to-Script-Hash heißen die richtig. Das heißt, eine Adresse kann oder muss nicht unbedingt nur ein Private Key haben. Das kann bis zu 15 Private Keys haben und es können Regeln dafür aufgestellt werden. Der klassische Regeln oder was sehr oft verwendet wird, 2 von 3. Das heißt, eine Adresse hat 3 Private Keys und mindestens 2 müssen Transaktionen unterschreiben, damit sie als gültig anerkannt wird. Ja, das ist für so einen Fall. Eine Bank hat einen Schlüssel, ich als Kunde habe einen Schlüssel und mein Treuhänder, Notar, Anwalt hat einen Schlüssel. Ja? Und wenn die Bank sagt, sie will mein Geld nicht mehr rausrücken, gehe ich zu meinem Notar und mit 2 Schlüsseln ziehen wir das raus. Ja? Bank kann im Alleingang das Geld nie veruntreuen. Ja, aber das ist natürlich ein sehr einfacher Prozess. Ja? Damit kann man sehr viel komplexere Prozesse gestalten. Ja? Und da so eine Bitcoin-Adresse und Zugang zu Bitcoins einfach eine lange Zahl ist, kann man mit dieser Zahl alles Mögliche machen. Ja, es gibt alles Mögliche. Ja? Das ist zum Beispiel ein Paper Wallet. Man kann Private Key ausdrucken. Ja, das ist dieser Schlüsselpaar. Ja, das ist sehr oft wird angewendet. Ja, Private Key und Public Key. Ja, auf Public Key kann ich von meinem Wallet Bitcoins überweisen. Das kann man in Blockchain immer nachgucken, ob die tatsächlich da liegen. Und dann kann ich das jemand in die Hand drücken. Ja, er scannt dann Private Key, importiert das in sein Wallet und hat Zugang zu diesem Geld. Ja. Und man nutzt das für ganz viele unterschiedliche Use Cases. Ja, zum Beispiel die Bitcoin-Automaten. Viele Bitcoin-Automaten funktionieren so. Ja, es geht so, ich stecke dort Euro-Scheine, wie ich lustig bin. Und dann sage ich, jetzt habe ich keine mehr, jetzt will ich Bitcoins dafür. Der erstellt neue Adresse, ja, Private Key, überweist die gekauften Bitcoins sofort, ja, im Automaten auf diesen Private Key und druckt mir das aus, ja. Und ich nehme das, ja, und importiere in mein Wallet, Ja. Es gibt auch Methoden, um Private Key sicher aufzubewahren. Ja, zum Beispiel, es ist auch sehr oft angewendet, Hardware-Wallets. Man kann auf so ein Hardware-Wallet oder der besitzt die Funktionalität, Private Keys zu generieren und mit denen alle notwendigen kryptografische Operationen auszuführen, zum Beispiel Transaktionen signieren. Aber dieser Private Key verlässt nie dieses Gerät. Es gibt diese Funktionalität dort nicht. Das heißt, ich kann die Transaktion auf meinem Rechner zusammenbauen in beliebigen Client. Es gibt ganz viele. Aber ich kann die nicht signieren, um als gültig ins Netzwerk rausschicken. Ja, ich stecke so ein Wallet rein. Ja, und Transaktion, zusammengebaute Transaktion geht in den Wallet rein, wird dort signiert, geht raus und geht erst dann ins Netzwerk rein. Ja, aber Private Key verlässt nie dieses Gerät. Ja. Es gibt viele unterschiedliche, also einfacheres kostet 15 Euro oder so. Ja, so ein Tresor, was populär und sehr gut ist, 100 Euro umgerechnet, aber es gibt viele Hersteller. Ja. Ich habe schon bei dem Thema Wallet schon ein paar Sachen aus Transaktionen erzählt und aus Blog, deswegen werden die Themen jetzt ein bisschen kürzer. Und wir kommen jetzt ein bisschen schneller durch. Ja, ich habe es auch euch gesagt, es gibt keine Coins als solches. Es gibt nicht verbrauchten Eingänge. Ja. Die heißen so, ja, also UTXO, das ist ja Unspent Transaction Output. Das sind meine Coins. Ja. Und Transaktion wird aus diesen Unspent Outputs zusammengebaut. Es wird noch ein Skript da reingepackt, wo ich Spending Conditions beschreibe. Also ich beschreibe dort, wer zum Beispiel hat Zugriff auf dieses Geld und was muss er damit machen. Ja, ich kann auch Transaction Fee definieren. Ja, die ist freiwillig. So, und dann unterschreibe ich Transaktion und schicke es raus. Ja, und Spending Condition programmiere ich in diesem Script Language. Das ist ein sehr einfaches Skript, aber der beschreibt, finde ich gut, die Funktionsweise. Ja, die Sprache ist stackbasiert und das ist Reverse Polish Notation, ja, umgekehrte polnische Notation. So. Das heißt, wenn das hier ein Locking-Skript ist, ja, muss Unlocking-Skript vorne konkateniert werden und das Ganze zusammen in einem Rutsch ausgeführt werden. Ja? Ich behaupte, das ist mein Unlocking-Skript. Hier, ich setze das vorne und lasse das ausführen auf dem Stack. Ja? Das heißt, 2 kommt auf Stack, dann 3 kommt drauf, dann kommt eine Operation, ja, addieren. Also 2 und 3 werden addiert, Ergebnis kommt auf Stack, ja, liegt 5. Dann kommt wieder 5 und dann kommt Vergleichsoperation, ja, und dann kommt am Ende True oder False raus. Ja. Das ist sehr einfacher Locking-Skript. Ja. So ein Locking-Skript würde man nie als Locking-Skript mit einer Transaktion hinschicken. Normal besagt ein Locking-Skript so standardmäßig, wenn ich einfach Geld von A nach B schicke, besagt er, derjenige, der es weiterverwenden will, der muss im Besitz vom Private Key von dieser Adresse sein, zu der ich Geld schicke. Ja, der muss einfach Zugang zu dieser Adresse sein. Fertig. So, und es gibt noch spezielle Typen von Transaktionen. Eins davon ist Op-Return, wo man keine Bitcoins, also keine unverbrauchte Eingänge schickt, sondern rein Daten reinlegt. Ja, man kann nur 40 Byte da reinlegen, das ist wenig. Und deswegen, wenn man so ein WikiLeaks-Backup komplett da reingeht, muss man ganz viele Transaktionen machen, aber das wurde tatsächlich gemacht, das liegt da drin. Ja? Auch der Originalpaper von Satoshi, das steht in erster Transaktion drin, ja, im ersten Block, das hat Satoshi persönlich reingebastelt, ja, quasi um Beweis zu liefern, das ist tatsächlich Headline von Times-Ausgabe von diesem Tag, ja. Ja, und Block, wie schon beschrieben, auch ja, einfache Sache. Ja. Bisschen Metainformation. Das Wichtigste ist Hash von den Previous Block, aber das steht unten, das können wir nachher noch einsehen. Aber hier die wichtigsten Daten sind die Transaktionen. Ja. Der Block hat eine Begrenzung von der Größe in Bitcoin, 1 Megabyte. Und die Transaktionen sind unterschiedlich groß, weil ja, die können dynamisch gestaltet werden, haben wir gerade gelernt. Und in so einem Block kommt 2.000 bis 3.000 Transaktionen ungefähr. Ja, und die sind momentan alle voll. Ja. Früher gab es viele leere Blöcke oder mit ganz wenig Transaktionen, aber heute ist die Benutzung so hoch, dass es immer voll ist. Deswegen läuft schon seit über einem Jahr diese heiße Diskussion von der Block-Size-Debatte heißt die auch, ja, ob man jetzt Blockgröße größer macht, ob man die Zeit zwischen den Transaktionen, zwischen den Blöcken kleiner macht. Es gibt ja ganz viele Argumente dafür und dagegen. So. Und nochmal, diese Blöcke werden von Miner erstellt. Ja. Und ich habe schon erzählt, Miner will jeder werden. Ja, logisch. Für so viel Geld. Und diese Aufgabe, was zu lösen ist, ist einfach eine Pattern-Suche. Und Pattern ist auch extrem einfach. Das sind Nullen. Ja. Man muss ein Hash oder Input für ein Hash Ergebnis finden, was mit, sage ich mal, mit 10 Nullen anfängt. Ja? Und du kannst es nur finden, wenn du beliebige Daten durchhasht. Also es ist vorgegeben, was du hashen musst, aber es gibt noch einen Platz für zusätzlichen Datensatz da drin, ja, für Nonce, was du durchprobieren kannst. Ja? Und die Leute probieren es durch, bis am Ende ein Hash rauskommt, was mit diesen vorgegebenen Anzahl von Nullen anfängt. Ja? Dann sagt der Miner, ich habe es gefunden, zeige den anderen, die überprüfen, passt, die akzeptieren diesen Block und suchen direkt den nächsten. Ja. Und der Miner, derjenige, der das gefunden hat, kriegt 12,5 Bitcoins aus dem System, geboren auf sein, auf seine Adresse sofort überwiesen, plus die Gebühren aus allen Transaktionen, die er in dieses Block aufgenommen hat. Ja, also der lebt von den Block Reward plus Gebühren. Und Block Reward halbiert sich alle 210.000 Blöcke. Das hat damals 2009 mit 50 Coins pro Block angefangen. Dann nach ungefähr 4 Jahren hat sich das halbiert auf 25. Und letzte Halving war im letzten Juli, hat sich auf 12,5 Coins pro Block halbiert. Und ja, deswegen kann man sehr gut ausrechnen, wann das diese Ausschüttung gegen Null tendiert. Ja, das wird nie Null erreichen, weil es immer die Halbierung ist. Ja, aber es wird nahe Null sein irgendwann. Und das ist ungefähr 2030 der Fall. Bis dahin werden dann 21 Millionen Bitcoins erstellt. Und ja, mehr kommt nicht. Ja, das ist eine, Bitcoin ist eine deflationäre Währung, so gesehen. Es wird immer weniger, weil die Leute ihre Private Keys verlieren. Es gibt ganz viele spektakuläre Fälle, die bekannt sind, wo jemand vergessen hat, dass er einen Schlüssel noch auf der Festplatte hat und die Freundin hat den Rechner entsorgt und dann hat er 20 Leute in London eingestellt, die Penner von der Straße, damit die die Müllheide wühlen und die Festplatte suchen und die haben es nicht gefunden. Und ja, es gibt viel, viel mehrere interessante Erzählungen. So, ich habe auch meine ersten gemeinten Bitcoins vernichtet, ja, weil es sich unspektakulär fand. Damals konnte man noch einfach meinen. So, ja, das ist die Halbierung, ja, und das System ist so schlau ausbalanciert. Man könnte denken, die Miner ja, verdienen immer weniger durch diese Halbierung ständig, weil früher haben sie 50 Coins bekommen, jetzt nur 12,5. Aber tatsächlich verdienen die immer mehr. Ja, der Preis steigt, weil die Währung deflationär ist. Ja, und Preis wird nur von Angebot und Nachfrage definiert. Plus es gibt mehr Transaktionen im Netzwerk. Ja, am Anfang, wie gesagt, gab es ganz viele leere Blöcke, ganz wenig Transaktionen. Jetzt sind alle Blöcke voll. Ja, wir können gleich gucken, wie viel Miner an Transaktionsgebühren heute bekommen. Ja, also das heißt, diese Block Reward wird immer weniger, aber Transaktionsgebühren werden immer mehr. Ja, am Ende gibt's gar keinen Block Reward fast, aber dafür viel mehr an Transaktionsgebühren, und das ist immer noch interessant und motivierend zu meinen. Ja. Ja, nochmal zurück zu diesem wichtigen Aspekt. Das kommt, ja, diese Dezentralisierungs- und P2P-Netzwerktopologie kommt aus dem Jahre 1964 von einem Migrant in USA, Paul Barron, für amerikanische Militär, ja, vorgeschlagen als Topologie für nicht ausfallbare Netzwerke. Ja. Und Topologie von Bitcoin-Blockchain ist das hier. Topologie von klassischen Geldsystemen ist das hier. Und das sind die Private Blockchains. Man kann ein Blockchain nehmen und nicht so grunddemokratisch wie Bitcoin-Blockchain betreiben, von der Community betreiben lassen, sondern die Banken würden das nicht so machen. Die Banken wollen nur unter sich ein Blockchain betreiben. Ja, die sagen hier, wir bilden ein Konsortium von Banken und statt SWIFT nutzen jetzt Blockchain, und das ist dann diese Topologie. Ja? Das ist so eine, ja, so ein Hybridmodell, so gesehen. Ich würde jetzt hier rausgehen aus den Folien und vielleicht ein paar Sachen zeigen, über die wir gesprochen haben, damit wir das noch alles im Kopf haben. Ja, wir können zum Beispiel auf Blockchain gucken. Es gibt viele unterschiedliche Tools, mit denen man auch über Web auf Blockchain gucken kann. Blockchain Info ist auch so ein bekanntes Ding. Aber hier sieht man die Live-Transaktionen nicht, und dafür sieht man das hier, glaube ich. Ja, hier sieht man live, was in Transaktionen, ja, jetzt in Transaction Pool reinkommt. Ja, wenn man auf diese Transaktionen klickt, wenn ich schaffe, es eine anzuklicken hier. So, man sieht Unconfirmed Transaction. Ja, das heißt, diese Transaktion ist noch in keinem Block gelandet. Ja, die ist in diesem Memory Pool, in diesem Transaction Pool gelandet. Und ja, das ist 0,2 Bitcoins. Ja. Und die wartet jetzt, bis ein Miner diese Transaktion in einen Block aufnimmt. Ja, und hier sind die Blocker, ja, die letzten, ja, die werden einfach durchnummeriert. Und man sieht, das ist nicht genau 10 Minuten. Ja? Ich erzähle kurz, wie diese 10 Minuten zwischen den Blocken oder ungefähr 10 Minuten zustande kommen. Das steht als Zeitangabe im Source Code nirgendwo drin. Was System macht oder diese Software macht, Software, oder das ist transparent grundsätzlich, wie viel Miner, ja, wie viel Rechenkapazität haben, ja, weil System ist ja offen. So, und System rechnet diese Kapazität zusammen. Kapazität wird gemessen in Hash pro Second, ja, also Kilohashes, Megahashes, Gigahashes, Petahashes und so weiter. So, und entsprechend wird der zu suchende Null-Pattern angepasst. Ja, hat man sehr viel Rechenkapazität im System, macht man Pattern ein bisschen länger, dann brauchen die Miner länger, ja, so dass diese 10 Minuten ungefähr immer im Schnitt bleiben zwischen den Blocken. Ja, schaltet ein Miner Rechenzentrum ab, ja, ist weniger Rechenkapazität da drin oder Hashing Power da drin, wird der Pattern kürzer gemacht. Ja, das ist vom System oder von Software, Bitcoin Software, so dynamisch angepasst oder ist so programmiert. Ja, ja, deswegen. Ja, und wenn man hier reinguckt, ja, in beliebigen Block, man hat hier so ein bisschen Metainformation. Ja, man sieht zum Beispiel, ja, wie viel an Miner ausgeschüttet worden ist. Ja, und man sieht, wie viele Transaktionen, ja, da sind so Transaktionen drin. Ja, das ist eine ganz lange Liste der Transaktionen im Block. In Transaktion steht, von welcher Adresse oder mehreren Adressen, zu mehreren oder zu einer oder von einer zu mehreren. Ich habe es erzählt, das ist beliebig programmierbar. Ja, man kann nicht nur One-to-One-Transaktionen schicken. Ich kann von einer Adresse direkt in eine Transaktion zu 50 schicken. Ja, im klassischen Bankensystem muss ich dafür 50 Überweisungen machen. Hier kann ich meine Transaktion programmieren, um Transaktionskosten zu sparen. Zu sagen, hier von einer Adresse direkt in einem Rutsch in einer Transaktion an 50 Empfänger. Ja. Die erste Transaktion, ja, die kommt von keiner Adresse. Da sind diese ausgeschütteten Block Reward Coins. Ja, die sind an Miner gegangen. Ja, das heißt, wir wissen ganz genau, diese Adresse gehört dem Miner, einem Miner. So, und er hat nicht 12,5 bekommen, der hat über 14 bekommen. Ja, also das heißt 12,5, ja, plus Transaktionsgebühren. Ja, das ist auch nicht wenig. Ja, an Transaktionsgebühren drin. Ja, und man kann hier auf seine Adresse gehen. Guck, der hat hier 629 Bitcoins liegen. Ja, das ist über 630 Millionen Euro. Ne, 1000. Ja, also ein Bitcoin ist ungefähr 1000 Euro momentan der Preis. Sorry. So.
Ich erinnere mich an 10, Entschuldigung.
Ja, und der hat schon welche abgeführt. Ja, guck. Total received 12, über 12.000, aber der muss Strom bezahlen für sein Rechenzentrum. Der muss frische Hardware immer kaufen, alle paar Monate und so weiter. Der verbraucht ja auch. So. Ich kann. Da war auch irgendeine meine Transaktion hier drin. Ich glaube, das ist die, oder? Nee. Ich habe hier eine. So, das ist zum Beispiel eine von meinen Transaktionen, die ich vor kurzem gemacht habe. Ich kann Ihnen euch das zeigen. Sekunde. Wo ist er hin? Ich habe meine Maus verloren. Ah. Moment. Ganz dunkel geworden. Oh Mann. Ich kriege das irgendwie schwierig mit zwei Schirmen, aber ich tue mein Bestes. Es gibt viele unterschiedliche Wallets. Ja? Diese Transaktion habe ich mit Electrum Wallet gemacht. Ist es wieder auf dem anderen Bildschirm aufgegangen? Ja. So. Das ist ein Wallet auf meinem Rechner installiert. Ja, ist überhaupt nicht spektakulär. Also das ist sehr einfache Software. Besitzt diese Funktionalität, Private Keys zu verwalten, Transaktionen zu signieren, Protokoll zu sprechen. Ne? Das sind die Transaktionen, die ich damit gemacht habe. Ich habe hier ein bisschen was drauf, also 0,4 Bitcoins. Ja, ist viel Geld momentan. Ja. So, und ich habe diese Transaktionen gemacht. Und wo habe ich so eine große Transaktion gemacht? Über 100 Euro. Ich kann es angucken und hier Transaktion-ID, das ist dieser Hash der Transaktion. Danach kann man sehr gut suchen. So, wo ist mein Browser jetzt? So. Macht er was? Achso, das ist schon diese Transaktion, oder? Ja, das ist schon diese Transaktion. So, und ihr könnt sehen, ich habe hier von einer Adresse auf ganz viele Adressen immer den gleichen Betrag geschickt. Ja? 002 Bitcoins, also ungefähr 2 Euro, auf 50 unterschiedlichen Adressen verschickt. Ich habe für ein Event Paper Wallets produziert. Ja, ich habe ja 50 Wallets generiert, also 50 Adressen generiert, Private und Public Key Paaren, habe die auf Papier gedruckt und musste die laden. Ja, und stand mühsam jede einzelnen Wallet ja abzufotografieren und zu laden. Habe ich einfach alle Adressen ja kopiert, reingepastet und habe gesagt, hier ja. An jede Adresse so viel. Und ja, auch bei der Bank würde ich 50 Überweisungen machen müssen. Und hier habe ich das mit einem Rutsch gemacht. Das, was ich hier gezeigt habe am Wallet, wo ist er? Dieser Wallet, ja, Electrum, das ist ein Simple Payment Verification Wallet. Der arbeitet ohne eigenen Blockchain. Ja, also für diesen Wallet braucht man am eigenen Rechner keine komplette Blockchain. Ja, der validiert nichts. Ja, der baut nur, der muss nur Schlüssel verwalten und tatsächlich nur raussenden. Aber viel kann ich nicht machen. Ja, es gibt auch sogenannten Full Node Wallets. Ja, den ich habe so einen auch. Der hat komplette Blockchain oder der braucht komplette Blockchain. Ja. Das ist der Original-Wallet von Satoshi damals noch gemacht, aber jetzt natürlich von der Community weitergebracht, geht in einem anderen Fenster wieder auf. Ja, so, der verifiziert jetzt die ganzen Blöcke, ist jetzt wieder in einem anderen Fenster. Hat ähnliche, einfache Funktionalität. Hier, der zeigt, dass er mit der Blockchain synchronisiert ist. Ja, das ist über 120 Gigabyte momentan, also die komplette Blockchain seit 3. Januar 2008, 9. Aber hier kann man viel mehr machen. Ja, hier kann man in Blockchain reingehen und ja, alle Daten hat man vor Ort quasi und man kann viel suchen, wenn man will. Ja, hier gibt es so eine Konsole. Wo bin ich hier? Sekunde. Das mit mehreren Bildschirmen ist sehr verwirrend. Ja. So, das ist so eine Konsole. Hier kann man was machen. Ja? Wenn ich die Transaction ID noch im Speicher habe, nee, muss ich noch finden, wo die ist. So, ich kann zum Beispiel diese Transaction genau angucken. Ja? Get Transaction und dann Transaction ID. Was Falsches gemacht. Sekunde. Ich nehme eine Transaction von hier. Ja. So sieht eine Datenstruktur bei der Transaktion aus. Ja. Relativ unspektakulär, aber hier sieht man noch nicht alles. Ja. Weil eigentlich was als Transaktion in Blockchain steckt, ist das hier. Ich versuche jetzt Get Raw Transaction. Nicht vollständig kopiert, vermutlich. Ja, fehlt was. Ja gut, ich kriege das hier mit der Kopiererei nicht so ganz hin. Nee, Rotation Section, aber ja, kann sein. Warte mal, ich mache das ein bisschen kleiner. Ist ein bisschen handlicher. Warte mal. Man die Row Transaction gekriegt und die Row Transaction, die kann man noch lesbar darstellen mit Decode Row Transaction. Ja, das ist ein bisschen Arbeit hier, wie ihr seht. So, und hier sehe ich eigentlich tatsächlich alles, was was in der Transaktion drin ist. Ich sehe zum Beispiel hier den Skript, den ich geschickt habe. Ja? Und das ist so das Standardskript, ja? Also das, was ich beschrieben habe. Ja? Der überprüft, ob der Empfänger den Private Key dazu hat. So. Und ja, soweit zu der Transaktion. Ja, dann lass.
Ja. Von der Transaktion eben, wo es viel mehr Empfänger gab, da wäre jetzt ein komplizierteres Skript drin. Was
ja, also es wäre der gleiche Skript, aber 50 Mal untereinander. Ja. Okay. So, jetzt gehen wir ein bisschen in die Use Cases und so ein paar Diskussionen. Ja, es gibt ständig diese Diskussion, ja, über Scalability, ja, weil Blockchain momentan, Bitcoin-Blockchain momentan voll ist, also die Transaktion, die Blöcke sind voll und deswegen muss man richtig viel an Gebühren zahlen, weil die Miner sortieren Gebühren, die in Blöcke aufgenommen werden, nach der Gebührgröße natürlich, ja, weil die kriegen diese Gebühr. Ja, deswegen, wenn du eine Transaktion ganz ohne Gebühr schickst, das kann man immer noch machen, kann sein, dass du vielleicht 2 Tage wartest, ja, bis einer Platz im Block hat und das aufnimmt. Ja. Und lange Zeit war so Standardgebühr 2-3 Cent. Momentan ist es, ja, wenn man guckt, wie viel Gebühren da mitgeschickt werden, ist schon so zwischen 50 Cent und 1 Euro umgerechnet. Das ist richtig viel. Ja. Und das zeigt, dass ja etwas an dieser Block-Size-Debatte etwas dran ist. Ja. Aber mein grundsätzlicher Statement dazu, ich habe solche ähnliche Diskussionen auch Anfang 90er Jahren erlebt. Ja, es gab zum Beispiel eine Aussage zu E-Mail, dass E-Mail in einem Unternehmen nie anwendbar sein wird. Ja, weil man hat ausgerechnet, wie viel Kilobyte groß ein Brief ist. Ja, hat man hochgerechnet, wie viel Briefe Unternehmen pro Tag, pro Jahr produziert. Dann hat man gesagt, keine Festplatte der Welt kann so viel Informationen speichern, keine Datenleitung der Welt kann so viel Informationen durchleiten. Ja, also wir sind in der gleichen Situation hier wie ja vor über 20 Jahren mit Internet. Ja. So, und es gibt auch viele Schlagzeilen hin und wieder. Ja, die Börsen wurden gehackt und die Bitcoins geklaut. The DAO, dieser Smart Contract, wurde auch gehackt. Und die Aussage dazu, das hat mit Blockchain als solchem nichts zu tun. Ja, also wenn Bank ausgeraubt wird und Euros entwendet werden, hat das nicht mit Eurosystem zu tun, ja, sondern mit Sicherheitsmaßnahmen bei der Bank. Ja, das ist sehr oft der Fall. Ja, das ist unser E-Mail-Geschichte, habe ich schon erzählt. Ja. Und es gibt natürlich über 3000 Blockchains. Ja, es kommen neue, es sterben welche. Es gibt sehr viele Spezialisierungen. Jemand sagt hier, ich will gar nicht so transparent und auditierbar alles haben, so wie wir gerade bei Bitcoin-Blockchain gemacht haben. Ja, wir haben Adressen angegeben, wir haben gesehen, wie viel Geld auf den Adressen liegt, welche Transaktionen zu der Adresse und von der Adresse gehen, kann man alles sehen. Ja, und sind Leute hingekommen, haben Zcash gemacht. Das ist so ein Zero-Knowledge Blockchain, die weiß selber gar nicht, was sie transferiert, ja, und ja, es ist null Auditierbarkeit und null Transparenz da. Also ich kann nur meine Transaktionen sehen, aber keine Fremden. Ich weiß gar nicht, wie viel Coins im Umlauf sind. Es ist mathematisch unmöglich auszurechnen, weil das System so gebaut ist. Deswegen ja, weiß ich nicht so wirklich, wie der Preis zustande kommt. Man weiß ja gar nicht, wie viel Coins im Umlauf sind, aber ja, diese Eigenschaft, diese Verschleierungseigenschaft ist auch relativ populär in bestimmten Kreisen, ja, und wird benutzt. Es ist nicht nur hier bei Zcash, es gibt auch anderen. Es gibt Dash und Monero, die setzen auch da darauf. Es gibt ja, es gibt so spezielle Varianten hier, das ist zum Beispiel Solarcoin, der wird mit für Solarenergie ausgegeben. Du kannst dich an so einem Programm teilnehmen und deine Solaranlage an diesen Solarcoin anschließen und kriegst Ausschüttungen pro gelieferten Kilowatt. Es gibt Smart Contract Blockchain, Ethereum und ja, sonstige. Also sehr viele Spezialisierungen. Ja. So, und hier gehen wir über so ein paar Use Cases durch, warum das gemacht wird und ja, was macht man mit Blockchain an alternativen Sachen, also nicht nur Bitcoin als solches. Ja, und ich habe viel am Anfang über Verbriefung Use Case geredet und bei der Verbriefung denkt man natürlich in erster Linie an solche Sachen, ja, Edelmetalle verbriefen. Ja. Und es gibt schon viele Firmen, die das tatsächlich machen. Das ist hier Digix aus Singapur, die issuen Coins und sagen, dass jeder Coin mit bestimmten Anzahl von Gold besichert ist. Ja, sage ich mal, ein Coin, ein Gramm Gold. Ja? Und das ist plötzlich ein Asset-Backed Security. Ja, das, was wir als Goldzertifikate bei der Bank kennen, aber in rein digitaler Form. Die können wie Bitcoins von Wallet zu Wallet verschickt werden oder wie meine Bundesmarks. Und es gibt Garantie, dass die am Schalter umtauschbar sind, ja, bei dieser Firma. Du kannst quasi elektronisches Gold kaufen und physikalisches wird für dich gelagert. Hm. Dasselbe gibt es mit Diamanten. Das habt ihr schon bestimmt darüber gehört, ein sehr, sehr bekannter Fall. Diamanten auf Blockchain verbrieft. Hier geht es eher darum, um sauberen Supply Chain Management darzustellen oder die Zertifikate. Diamanten haben schon jetzt Zertifikate. Ja? Wenn du Diamanten kaufst, kriegst du ein Papierzertifikat dazu, der besagt, dass es kein Blutdiamant ist, dass es ja bestimmte Eigenschaften hat und so weiter. Ja? Und hier ist dasselbe, aber nur in digital. Ja? Das Verbriefen von Diamanten heißt Verbriefen von Zertifikaten dazu. Das hat eine Australierin gemacht, die hat schon über 1 Million Diamanten auf der Blockchain drauf. Und damit wird natürlich Supply Chain Management soweit abgebildet, beziehungsweise sie sagt dazu Ethical Supply Chain, dass ich Diamanten von der ganz klar spezifizierten Quelle kaufe und dann, wenn ich das weiterverkaufe, geht der Besitzrecht auch auf den anderen. Es gibt quasi auf Blockchain Transaktionen an den weiteren Wallet. Und diese ganzen Besitzverhältnisse werden so getrackt. Und wenn es Lücken gibt, dann kaufst du so einen Diamant nicht. Ja. Dasselbe wird mit Grundstücken gemacht. Ja, das ist noch einfacher. Grundstücke lassen sich auch sehr gut oder sehr einfach digitalisieren, weil das sind Geokoordinaten, ja, auch nur Zahlen. Ja, und du verbindest die mit einer Person in digital, ja, und dann hast du dein Notarsystem auf Blockchain, ja, und Einträge sind immutable. Na? Du musst nächste Transaktion machen, wenn du Besitz übergeben willst. Ja, und ich habe schon gesagt, dass man Diamanten und dann Grundstücke mit Personen verbinden muss. Die Personen müssen dann auch auf Blockchain verbrieft werden. Ja, das ist eine der ersten Projekte. Die sind auch sehr einfach zu digitalisieren. Ja, ich habe mich auch in einer Blockchain-Testweise mal eingetragen im Name Coin Blockchain. Und es gibt über 50 Projekte, habe eine kleine Recherche gemacht, die sich nur mit Identitätsmanagement auf Blockchain beschäftigen. Ja, das ist quasi Digitalisierungsplattformen für sauberen Identitätsmanagement und einfachen. Und Identitätsmanagement ist natürlich, oder Identität an sich ist natürlich ein Riesenasset schon jetzt und in Zukunft wird mehr. Ja, deswegen dieser Kampf zwischen Identitätsprovider wie Google, Facebook, Apple, weil im Grunde brauchen wir keine Wallets oder keine Karten, Personalausweise. Wir haben unsere Identität, was wir mit sich tragen. Ja, und das kann an Geruch, Gesichtsscan, was auch immer erkannt werden immer. Und wer das sauber verwalten kann, der wird in diesem Kampf eine große Rolle spielen. Ich habe zum Beispiel dieses estische Programm mal getestet. Ja, ihr habt schon auch bestimmt gehört, in Estland gibt es dieses E-Residentship-Programm. Ich war nie in Estland, ja, in meinem Leben, aber ich habe das beantragt. Dann bei einer estischen Botschaft den Ausweis abgeholt. Die haben KYC gemacht, also die haben überprüft, dass ich bin, ja, und haben mir das ausgehändigt. Und mit diesem, dazu gibt es so ein kleiner USB-Reader, ich kann das in meinem Laptop reinstecken und online alle staatlichen Services in Estland nutzen. Eine Firma gründen, Bankkonto aufmachen und so weiter. Ja. Das haben sie gemacht, um so Business in Estland anzuhören.
Was hat das dich gekostet?
100 Euro kostet das. So. Hat erstmal mit Blockchain nichts zu tun, ja. Aber dann sehe ich diese Pressemitteilung, dass die estische Regierung mit Bitnation jetzt ein Projekt zusammen macht und will dieses ganze Programm auf Blockchain migrieren. Ja. Also richtig machen. Und der Verantwortliche für dieses Programm, der fährt jetzt über die ganzen Meetups, Blockchain-Meetups in Europa und erzählt darüber. Ja, und es gibt auch Projekte in E-Government, denn man kann sehr viel damit machen, ja, in E-Government, nicht nur Identitätsverwaltung, ja, zum Beispiel, es gibt nichts Besseres, um transparente Wahlen abzuhalten, ja. Das Problem hier ist, dass hier Blockchain zu viel Probleme löst. Ja, weil keine Regierung der Welt will auditierbare Wahlen haben. Ja. So, und es gibt noch Verbriefung von Beziehungen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ja, ursprünglich wurde das in Ripple und Stellar in diesen Blockchains implementiert als sogenannte Trust Lines für die Geldbeziehungen, um die Kreditlinie zu definieren. Aber man kann das für alles Mögliche natürlich nutzen. Ja, weil die Beziehungen sind auch wichtig. Ja, und jetzt haben wir an verbrieften Sachen menschliche Identitäten, Identitäten der Dinge, Identitäten von Werten und die Beziehungen dazwischen. Ja, und das ist alles, was wir für ökonomische Prozesse brauchen. Wir können jetzt damit beliebige ökonomische Prozesse abbilden. Ja, und dafür gibt's Smart Contracts. Ja, das ist nichts anderes als Code auf Blockchain. Das Contract finde ich eine irreführende Bezeichnung, weil das ist kein Contract, das ist Code. Ja. Und die sind, also Smart Contracts, Idee oder Konzept ist auch schon länger bekannt. Ja. Das ist seit 1992 bekannt. Aber da es keine Technologie gab, um es zu implementieren, waren die nur in der Theorie existent. Und erst mit Blockchain-Aufkommen wurden die tatsächlich implementiert. Ja. Und auf Blockchain. Es gibt spezielle Blockchains, wo die virtuelle Maschine drin ist, um die auszuführen. Ja, weil man kann die in unterschiedlichen Programmiersprachen schreiben. Das ist die Solidity-Sprache, sehr JavaScript-ähnlich. Und das wird kompiliert in so einen Binärcode und der Binärcode kommt auf Blockchain. Ja, ich habe das zum Beispiel im Büro stehen. Ich habe eine Kaffeemaschine auf Blockchain verbrieft. Ich habe einen Smart Contract programmiert, was bestimmten Verhalten von der Kaffeemaschine definiert. Und in die Kaffeemaschine habe ich diesen Computer eingebaut. Hier habe ich gekauft, 5,50 Euro aus Bulgarien bestellt. Es ist so ein kleines Ding, circa 2x3 cm. Sind zwei, also CPU und WLAN-Chip drauf. Und WLAN ist natürlich eine super wichtige Sache. Damit mache ich meine Kaffeemaschine internetfähig. Ja? Ich habe hier in diesem Fuß ein Loch ausgeschnitten, ja, um in diesem Loch diese Platine verbaut. Dann hier sind so zwei Knöpfe drauf. Ja, die Knöpfe sitzen auch auf solche kleinen Platinen. Ja, dann habe ich hier von meinem Controller die Drähte durch zu dieser Platine. Ja, bin dran gegangen und ich steuere diese Knöpfe ja von diesem kleinen verbauten Rechner. Und der Rechner verbindet sich ins Internet und kennt die Adresse von dem Smart Contract. Ja, und dieser Smart Contract ist ja Code. Und der ist sehr einfach. Der besagt, gib keinen Kaffee raus, wenn es kein Geld da ist. Ja? Ich muss erstmal Geld ans Smart Contract schicken, dann leuchtet der Knopf auf der Kaffeemaschine grün, dann kann ich Kaffee zapfen. Ja? Aber das ist quasi nur ein Prototyp. Damit kann man beliebig komplexe Sachen machen. Dieser Fall sieht man sehr oft, auch Abbildung von komplexeren Geschäftsmodellen auf Smart Contract. Ja? Und das ist eine Flugausfallversicherung, was als Smart Contract abgebildet ist und funktioniert sehr einfach und sehr verlässlich aus einem Grund. Die Datenquelle, ja, wo wir die Daten oder wo Smart Contract Daten bezieht, dass ein Flug sich verspätet oder nicht, ist sehr verlässlich. Sie ist existent. Ja? Die gab es auch vor Blockchain und vor Smart Contract, ja, diese Datenquelle. So, und deswegen, wenn man eine verlässliche Datenquelle hat, ja, kann man sowas bauen. Aber im Original ist gedacht, dass Smart Contract nativ durch Geldflüsse gesteuert wird. Ja, denn es ist eine Sache, wie bei meiner Kaffeemaschine, ich schicke direkt Geld, also Coins, an meinen Smart Contract, der nimmt die in die Hand, zählt sie und sagt der Kaffeemaschine, okay, ja, lass die Kaffee frei. So, und wenn der Smart Contract nur an irgendeine Datenquelle geht, ja, an die Bank zum Beispiel sich connectet und fragt, ja, ist das Geld, ja, Überweisung da? Die Bank sagt, ja, vielleicht, theoretisch, ja, mach mal. Ja, das ist der Unterschied. Direkt durch Geldfluss gesteuert werden oder durch Daten, ja, gesteuert werden. Ja, das ist der Unterschied. Ja, was in der Hand zu haben und gehört zu haben, es gäbe was. Ja. So, deswegen, wenn man mit Smart Contract irgendwelche Prozesse abbildet, ja, ist es eine extrem kritische Stelle. Die muss man sehr, sehr gut bewerten können. Also die Steuerung mit den Daten. Ja. Das ist einer der verrückten Use Cases. Die Waffen werden auf Blockchain verbrieft, ja. Nur der zugelassene Polizist kann dann diese Daten, also zugelassene Identität, kann diese Daten, diese Waffe nutzen. Jeder Schuss wird auf Blockchain gelockt, ja, mit Geokoordinaten und sonstigen Daten, ja. Es gibt keine verbindlichere Logging als Blockchain, ja. Gibt's keine Diskussionen am Ende, ja. Das hat erstmal mit Blockchain nichts zu tun. Das habe ich irgendwann gesehen und dachte, oh, das ist doch Supply Chain Management, kann man auch sehr gut lösen. Ja, hier geht's um gefälschte oder ja, nicht unbedingt gefälschte, aber ausgetauschte Lebensmittel. Ja, also gefakte Supply Chain Management. Ja. Ein paar Wochen später sehe ich diese Nachricht von Provenance. Das ist ein Startup, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Ja? Also Ursprungsgarantie. Die haben ein Projekt für Thunfischlieferungen realisiert auf Blockchain. Ja? Dass tatsächlich die gefangenen Fische dann auf Blockchain verbrieft werden und bis zur Theke getrackt werden können. Ja? In der Industrie ist das natürlich auch ein Riesenthema. Ja, im Flugzeugbau war das schon immer so und nicht so ganz gelöstes Problem. Ja, zum Beispiel im Flugzeug haben alle Teile Identitäten und die haben alle Lebensdauer. Die müssen irgendwann ausgetauscht werden, egal ob die kaputt sind oder nicht. Ja, wenn es Lebensdauer erreicht ist, muss ausgetauscht werden. Ja, und dann findet man diese ausgetauschten und nachweislich vernichteten Teile in anderen Flugzeugen wieder bei der Wartung. Ja. Und gäbe es ein System, um das sauber zu tracken, ja, und verbindlich zu tracken, ja, wäre das eine Lösung. Ja, oder auch, ja, ungelöstes Problem steht es in vom Herbst habe ich diesen Screenshot schon gemacht vom Spiegel Online. Ja, gefälschten Bremsen sind nicht zu bremsen. Ja, ungelöstes Problem. Die Chinesen verbauen falsche Materialien und die Bremse bremst nicht unter bestimmten Bedingungen. Ja, und das ist lebensgefährlich. Ja. Oder hier ein Fall aus Russland, ist auch nicht mit Blockchain, aber das ist ein super erfolgreiches Investmentmodell in Russland. Das ist eine Pizzakette, wo man auch klein investieren kann. Man kann in einzelne Filialen investieren oder Aktien von der ganzen Kette kaufen. Und die USP von dieser von diesem Unternehmen ist die totale Transparenz. Die haben jede Kasse aus jeder Filiale online. Ja, man kann immer Kassenstände sehen. Und nicht nur Kassenstände, alle KPIs. Das sind zum Beispiel KPIs aus einer Filiale. Man kann sehen, was die Putzfrau dort verdient, was der Kellner verdient, was der Mehl kostet und so weiter, was die Miete ist von der Filiale und ja, was der Gewinn der Filiale wäre. Ja, und mit dieser Transparenz wirbt diese Kette und sehr erfolgreich. Aber man muss an diese Daten, die man sieht, einfach blind glauben. Ja? Wären die Kassen in die Blockchain durchgebucht, ja? Wäre das verbindlich auditierbare Informationen. Und das kommt irgendwann. Da sind die Konsortien. Ja, ich habe schon über R3-Konsortium erzählt. Da sind die die Banken, die sich zusammengeschlossen haben. Und ihr könnt sehen, was für Banken da sind. Ja, alles die ja die größten. Da sind die systembildenden Banken, die sich darüber nachdenken. Aber Ergebnisse, was bis jetzt da rauskamen, sind eher so ernüchternd. Ja. Und ich hoffe, es bleibt so. Und es gibt noch ein anderes Konsortium, wo nicht nur Finanzinstitute sind. Da sind Industriespieler, die über solche Nicht-Finanz- oder nicht unbedingt Finanzfälle forschen und nachdenken, wie zum Beispiel Supply Chain Management oder sonstiges. Ja, auch deutsche große Unternehmen dabei. Daimler erst vor kurzem beigetreten als Premium-Mitglied, sitzt im Governance Board. Ja, und Hyperledger wurde ursprünglich als Initiative von einem kommerziellen Unternehmen ins Leben gerufen. Dann wurde es als Konsortium aufgestellt von mehreren Player. Und sie haben auch zusammen ein Blockchain gebaut. Also Fabric heißt es, größtenteils von IBM gebaut, aber auch mit Einflüssen von Intel und ein paar anderen. Und das wurde im letzten Jahr an Linux Foundation übergeben und Open Source gestellt. Ja, und weiterhin wird es in Linux Foundation betrieben. Ja, und da bildet sich gerade eine große Community drum. Der Chef von dem von Hyperledger Teil der Linux Foundation ist Brian Behlendorf. Das ist der ursprüngliche Apache Server Entwickler. Also sehr populärer Typ dort. Ich habe ihn auch vor kurzem getroffen. Und das macht gute Fortschritte. Ja. Ja, diesen Showcase habe ich letztes Jahr bei IBM gesehen auf diesem Blockchain, was damals noch nicht Fabric hieß, sondern nur als Vorschlag von IBM war. Das ist der allererste Case, was die implementiert haben. Die haben ein Auto auf Blockchain verbrieft, so wie ich meine Kaffeemaschine. Und das ging so, Auto wird schon jetzt verbrieft, ja, ohne Blockchain. Deswegen heißt es Fahrzeugbrief, ja, dieses Dokument vom Auto. Ja, das ist die Papiervariante vom Auto. Und hier ist die Digitalisierung von diesem Prozess. Diese ganzen Briefe werden als Templates, als Smart Contract Templates von Regulierungsbehörde erstellt und an Autohersteller verteilt. Das ist die erste Transaktion, ja, Issuing und erste, ja, Transaktion in andere Wallets. Autohersteller baut ein Auto, füllt diesen Smart Contract mit Daten und an Daten kommt natürlich viel mehr in so ein digitales Brief als in Papierbrief, ja, weil Platz da ziemlich unbegrenzt ist. Ja, da kann jedes Schräubchen vom Auto reinkommen, sobald dieses Schräubchen Identität hat. Und dann signiert es und dann ist es fertig. Ja, dann wird Auto an Händler ausgeliefert und ja, dieser digitale Asset geht auch in den anderen Wallet. Gibt es die nächste Transaktion und dann kauft ihr irgendwann dieses Auto und ja, gibt es den nächsten Übergang. Ja. Und da sind wir, habe ich gesagt, jedes Schräubchen mit Identität, das ist schon Internet der Dinge, ja, IoT plötzlich da, weil Internet der Dinge ist auch erst dann sinnvoll umsetzbar, wenn die Dinge untereinander wirtschaftliche Beziehungen haben können. Ja, und mit Blockchain können sie plötzlich das haben, ja, weil die Transaktionen dazwischen verbindlich sind. Ja, BaFin beschäftigt sich auch in Bonn viel damit und auch mit grundlegenden Prozessen, Settlement, Clearing, großes Thema. Es gibt schon Projekte, die tatsächlich live sind und laufen. Und das sind alles, was auf Verbriefung Use Case aufsetzt. Also obwohl das Finanzinstitute sind, machen sie trotzdem keinen Zahlungsverkehr, sondern die Verbriefung. Die haben eine richtige Entscheidung getroffen. Das ist viel besserer Use Case dafür. Es gibt eine Menge von Startups und Firmen, die sich mit unterschiedlichsten Themen beschäftigen und es sterben ständig welche und kommen noch mehr dazu. Ja. Das ist zum Beispiel eine Seite, wo man einfach nach interessanten Smart Contracts auf Ethereum Blockchain suchen kann. Ja, das sind alles Projekte, die als Smart Contract realisiert sind auf Ethereum, auf diese konkrete Smart Contract Blockchain. Das ist der größte Blockchain für Smart Contract und die wichtigste. Und das ist nur der obere Teil. Ja, dann hier kann man unendlich scrollen, ja, und über die Projekte gehen. So, ich war in Berlin im Sommer auf eine Konferenz und da hat hier die Primavera über, sie forscht an der Harvard University. Sie hat über Blockchain-basierte Lebensformen erzählt. Es geht so, ja, wir haben gelernt, es gibt Smart Contracts und Smart Contracts sind nicht mehr änderbar, wenn das auf Blockchain gelandet ist. Ja, für uns als Softwareentwickler ist das natürlich tödlich. Ja, wir wollen den Bug fixen, ja, aber können wir nicht, weil es nicht mehr änderbar ist, ja, dieser Code. Deswegen müssen wir plötzlich diese neue Paradigma beherrschen, bugfreie Software erstellen, ja. So, und das geht natürlich schwierig. Ja. Und es geht nicht nur um Bugs, sondern es geht um generell Optimierung. Ja. Ein Smart Contract macht was, ja, verarbeitet irgendwelche Prozesse, lebt auf Blockchain. Und ein System kann auch lernen, man könnte bestimmte Sachen anders machen, ja, weil die Daten kommen anders, als wir gedacht haben oder sind die anderen Daten. Und man kann mit künstlicher Intelligenz mittlerweile, mit Machine Learning sehr viel machen und man kann sehr viel lernen und optimieren wollen. Ja? So, aber da wir den Code nicht anpassen können, müssen wir den neuen Code generieren. Ja? Und das könnte das Smart Contract selber machen. Ja? Der könnte diese Code-Generierungsfunktionalität beherrschen, ja? Und bestimmte Stellen anders, ja, erstellen. Also der Smart Contract lernt, er muss irgendwelche Prozesse anders machen. Dann erstellt er den Code für diesen Prozess und deployt es wieder auf Blockchain. Also der deployt eine nächste Generation von sich selbst. Ja, der pflanzt sich fort. Ja. Und wie fantastisch das klingt, ja, ist es schon im Gespräch. Ja, und sie hat auch eine Benamung dafür erfunden. Ja, das sind die Plantoiden. Ja, diese sich vermehrende Smart Contracts. Ja, und das ist so ungefähr meine Sicht darauf, ja, also diese Plantoiden, die sind hier, ja, das sind autonome Organisationen mit künstlicher Intelligenz, ja, und DAO haben wir auch schon gesehen, also echte autonome Organisationen programmiert, ja, diese ZDAO war eine coole Sache, ja, und Smart Contract programmieren wir, was das Zeug hält, schon, aber es gibt ganz wenige produktive, wo tatsächlich echte Wirtschaftssysteme darauf laufen oder industrielle Systeme. Ja. Aber immerhin, wir reden nicht mehr von Bitcoin, wir reden von Blockchain und wir haben verstanden, das ist nicht nur Bitcoin-Transaktionen, sondern man kann viel, viel mehr machen. Ja. Ich habe selber 3 Jahre gebraucht, um es zu verstehen. Ja. Ich war durch mein berufliche Payment Erfahrung so geblendet und in dieser nur Payment-Nische, ich habe tatsächlich erst 2013 kapiert, was man damit viel mehr machen kann. Ne? Und ja, das ist. Ich organisiere auch Meetup hier in Köln seit über 4 Jahren in Mediapark. Das ist am ersten Montag des Monats. Es können alle kommen oder wenn jemand auch einen Vortrag haben will. Wir haben schon viele prominente Speaker, das ist einer der wichtigsten Leuten aus der Blockchain-Welt, das ist Andreas Antonopoulos, der hat die besten Bücher, die ersten lesbaren Bücher über Blockchain veröffentlicht überhaupt. Ja, der war bei uns in Köln, hat gesprochen. Ja, guckt auf Meetup-Plattform und falls interessiert, kommt vorbei. Vielen Dank. Falls jemand noch Fragen hat, können wir gerne darüber sprechen. Ja, bitte.
Du hast gesagt, also wenn ich das nicht verstanden habe, funktioniert das alles immer nur, wenn ich genügend konkurrierende Miner habe, die das Mining fortführen.
In Bitcoin-Blockchain, ja, oder in Blockchains mit Proof of Work. Ja, denn diese Validierungsmechanismen, die können auch anders gestaltet werden. Ja, zum Beispiel in Private. Ja, es gibt auch öffentliche oder offene Blockchains ohne Proof of Work, mit zum Beispiel Proof of Stake. Das heißt, du entscheidest oder beteiligst dich an Entscheidungen mit deinen Coins. Also du hast Coins in deinem Wallet und da sind deine Stimmrechte. Ja, sehr einfach gesagt. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen komplexer, aber das funktioniert ohne Mining. Oder Private Blockchains, die funktionieren auch ohne Mining. Ja, das ist nur Energieverschwendung in solchen Fällen und das funktioniert oft mit Proof of Authority. Das heißt, wenn die Banken untereinander ein Blockchain aufspannen, dann müssen sie nicht meinen. Die vertrauen einander und das heißt, wenn eine Bank mit einem Zertifikat unterschreibt, ja, dann sehen andere Banken, okay, sie hat es mit sicheren Zertifikat unterschrieben, das ist die richtige Transaktion.
Ja. Das war genau meine Frage.
Okay.
arbeiten denn alle Miner an der gleichen Aufgabe? Und wenn ja, woher kommt die?
Die kommt vom System, die kommt vom Software.
Das ist ja dezentralisiert.
Ja, aber die Aufgabe ist einfach, Anzahl von Nullen. Ja. Das ist kein.
Irgendwer legt ja fest, wie viele Nullen das haben.
Ja, das ist im Software drin. Ja. If die Komplexität oder Hashing Power größer als X, ja, dann 10 Nullen suchen. Ja. Das ist eine relativ statische Sache, ja, und sehr einfach. Das ist kein Magic.
Die Frage war ja, rechnen die alle an dem gleichen Nullending oder?
Ja, die suchen alle, ja, die versuchen alle die gleiche Aufgabe zu lösen. Ja, und die Aufgabe ist, einen Hash zu finden, der vorne 10 Nullen hat, dann suchen alle diesen Hash.
Ja, und wenn dann einer schneller war, hat er nur Pech gehabt, oder wie?
Natürlich, ja.
Aber kann ich sowas nicht im Voraus berechnen, wäre das so eine einfache Aufgabe?
Nein, kannst du nicht. Ja, es müssen Transaktionen drin sein. Ja, guck, das ist der Blockhash. Ja, guck, wie der anfängt. Ja, sind Nullen vorne. Ja, jemand hat es gefunden.
Und da muss der Blockhash vom letzten Block der Blockchain mit drin sein. Oder vorletzten, vorvorletzten, je nachdem, welche ich gerade habe.
Ja. Also hier sieht man das vielleicht besser in diesem Viewer. Ja, guck, das ist der Previous Block und das ist ja der aktuelle Block.
Ja, ich verstehe halt noch nicht, wenn jetzt zwei Leute an gleichen Block arbeiten und der eine ist ganz woanders auf der Welt, die kommen beide zum Ergebnis, dann setzen die doch beide die Blockchain vor.
Das hat ein verteiltes.
Ja, und die restlichen.
Ich kann doch sagen, Mist, ich habe doch nichts gekriegt. Also, das sind diese abfallenden.
Genau. Ja, denn jeder veröffentlicht seine Lösung und die anderen Miner, die akzeptieren diese Lösung und meinen schon an diesem Block weiter. Ja. Und es wird an dem Block weitergemacht, wo die größte Hashing Power da ist. Ja, so funktioniert dieser Konsensus. Ja.
Ja. Solange eine andere Frage. Ich muss eben gesagt, es gibt praktisch für Wahlen ein System. Du hast dann gesagt, dass es auch tierbar ist. Was mich daran interessiert ist, ist die Wahl dann trotzdem geheim oder muss ich dann eben sagen?
Musst du nicht. Ja, es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Ja, man sieht die Transaktionen auf Blockchain, aber man weiß nicht, wer hinter den Adressen steckt. Ja, das heißt Pseudonym. Ja.
Also, okay, Pseudonym. Man wüsste eben schon, dass meine Adresse eine bestimmte Person bestimmt hat.
Genau. Du kannst bewusst deine Identität mit einer Adresse verknüpfen, ja, und sagen, öffentlich sagen, hier, das ist, ja, das ist meine Adresse. Ja, es gibt diese, ja, Key-Management-Tools, mit denen das oft gemacht wird, kann ich nachher zeigen, wenn es interessant ist. Ja? Ja?
Ja. Eine Frage, Schuss an die Ihnen. Also da ich, das viele Dinge sind ja statisch, du hast gesagt, es wird diskutiert, die Blockgröße zu erhöhen. Aber das, ist das nicht statisch im Protokoll mit drin? Also wenn man so Entscheidungen treffen muss, das Protokoll zu ändern, wie werden solche Entscheidungen?
Das sind die Miner, die an Entscheidung, solchen Entscheidungen beteiligt sind, und die Entwickler. Ja, und solche Entscheidungen oder die Wahlen werden dann auch über Blockchain abgehalten. Ja, aber die Diskussion läuft noch. Das ist, es geht nicht um, ja, dass die Wahlen komplex sind, sondern ja, es gibt viele Nach- und Vorteile.
Achso, also das wird extern diskutiert, es wird irgendein Wahlmechanismus organisiert,
ja,
und am Ende müssen die Leute sozusagen eine neue Softwareversion installieren, wenn das die Mehrheit gemacht hat.
Dann genau, am Ende müssen Miner diese neue Version unterstützen. Wenn die Mehrheit der Miner sagt, wir meinen nur die alte Version, ja, dann wird die neue Version einfach nicht akzeptiert.
Ja, ja, aber was heißt dann die Mehrheit der Miner? Sind das die Mehrheit der Rechenpower sozusagen?
Weil ja, ja, ja. Mehrheit der Rechenpower. Also ja.
Ich glaube, es gibt ja in China irgendwie auch so zwei große Miner oder sowas, die...
Ja.
Weiß nicht, 40% oder so zusammen haben an Rechnungen.
Ja, ja, das.
Also die haben im Prinzip ja schon, wenn sie noch ein bisschen mehr investieren, alleine die Mehrheit praktisch schon kriegen können, den Konsens bilden können. Oder?
Die wollen die Mehrheit nicht haben, weil dann geht der Preis hoch. Also, das ist die 51%-Attacke. Ja, also wenn einer über die Hälfte der ja, Stimmrechte hat, kann er auch ungültige Transaktionen da in den Blöcke reinsetzen und sagen, das wäre gültig. Ja? Und da er mehr Stimmrechte hat, ja, müssen alle anderen da auch annehmen, glauben. So. Aber das wird sehr schnell, das System ist extrem transparent. Ja? Das sehen sofort alle, ja? Dass die Transaktion ungültig ist, aber dieser Miner hat die, oder Mining Pool hat die aufgenommen. Und dann verliert er am Vertrauen, nicht nur er, sondern auch Bitcoin, und der Kurs stürzt ab. Ja, und die Miner sind nicht interessiert, ja, an dem Kurssturz. Die sind interessiert, ja, dass der Kurs nach oben geht, weil sie leben von dem geschürften Coins. Und deswegen achten sie penibelst drauf, dass die selber nicht an diese 50% Grenze kommen. Wenn einer kommt oder ein Pool, dann wird dann schraubt er seine Hashing-Power runter, um das nicht zu erreichen. Ja?
Ja, aber es könnte ja jetzt einer zum Beispiel über fünf verschiedene, also tatsächlich Moment aufsplitten, ja, fünf verschiedene Gruppen sozusagen. Und damit dann.
Ja, ja, aber man sieht, welche Gruppen das sind, und man sieht, wenn diese Gruppe, ja, aus dieser Gruppe die Double Spends kommen, ja, als Transaktionen. Ja, es ist extremst transparent. Das ist die Aufteilung von meiner, von Hashing Power. Ja?
Darf ich ganz kurz mal so ein bisschen Kritik zusammenfassen?
Ja.
Die Coins entstehen durch Energieverschwendung. Das Ding ist nicht demokratisch, zwar dezentralisiert, aber die ihre meisten Power reinstecken, haben im Grunde das Sagen.
Ja.
Die also bisher extrem viel Geld reinstecken.
Alles korrekte Aussagen, ja. Es gibt natürlich.
Ich habe die Coins wieder selber gemeint. In dem Moment, wo ich die Coins irgendwo kaufe, bin ich ja auch darüber wieder identifizierbar und
das System. Ja. Es gibt natürlich andere Auslegungen von diesen Problemen. Ja, man sagt auch, das ist eine Art, Energie zu speichern. Ja, ich speichere überflüssige Energie in Bitcoins, und wenn ich die Energie brauche, ja, kaufe ich die für diese Bitcoins. Ja, effizienter geht's nicht. Ja, ja. Ja, und grundsätzlich, das ist ein, ja, kann man sagen, das ist ein Experiment, ja, was seit 7, 8 Jahren läuft, und keiner wird gezwungen mitzumachen, ja, aber es gibt für diejenigen, die mitmachen wollen, gibt es genug Motivation, trotzdem mitzumachen, ja. So funktioniert ja, autonome Organisation. Ja. Sie hält sich selber so am Leben. Ja. Es gibt natürlich Kritikpunkte, ja, klar. Aber ja, 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 klar. Und das ist auch die Macht im System haben die Reichen, ja, wie in sonstigen Systemen, ja, auch nicht so ganz grunddemokratisch, ja, weil die Miner, die sind oft, ja, die müssen reich sein, weil um vernünftig meinen zu können, brauchst du richtig viel Geld für Energie und für Hardware.
Ja. Für meine Frage, kann ich auch uneffizient mitspielen beim Meinen? Also, dass ich dann, was weiß ich...
Kannst du, aber kriegst du keinen Block.
Oh ja, ich kann rein technisch gesehen können.
Ja, ja, das kann jeder machen, das ist offen für alle.
So. Man kann gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
Ja, 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 klar. Also du musst einem Pool beitreten. Das sind alles Pools. Solo-Mining ist die Vergangenheit, ja, auch für die Großen. Die tun sich zu den Pools zusammen, schmeißen ihr Hashpower alle zusammen... Und die gewonnene Block-Rewards wird anteilig aufgeteilt. Ja.
Eine Frage dazu und zur Hashing-Power. Wie weiß ich denn nach, welche Hashing-Power ich denn ich habe? Weil es ist doch eigentlich für mich gut, das zu verheimlichen. Also angenommen, ich spiele ja Lotto. Und angenommen, ich spiele das Lotto halt pro Sekunde 50 Millionen Mal. Dann will ich das doch dem System nicht mitteilen. Dadurch halte ich dann die Aufgaben einfacher, weil das System weiß nichts von meiner großen Hashing-Power, aber ich gewinne dauernd.
Ja, weil es doch nachweisbar, ne? wie viel du gehasht hast.
Ja, weil ich hier noch die Aufgabe und dann hashe ich so vor mir hin mit meiner geballten Power. Ich teile sie dem System aber nicht mit und wenn ich das dann gelöst habe...
Ne, aber das ist dann... In so einer Frage stellen einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja, alleine darüber, ja, wenn einer immer gewinnt, heißt es automatisch, der hat entsprechend nach dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung entsprechend Power.
Aber angenommen, ja, ich habe den Hash gefunden, das ist ja nur eine Sache von, ich stecke da was rein in die Hashing-Funktion, dann kommt raus 0000, ah, das will ich haben. Kann ich mir nicht dann einen Public Key machen, sagen, hier, meiner Public Key, der ist neu, der ist unbekannt und der gewinnt. Jedes Mal, wenn ich gewinne.
Probier mal doch.
Dafür braucht man ja trotzdem die Hashing-Power.
Man kann auch auf, übrigens, ja, das habe ich vergessen zu erzählen, ich weiß nicht genau, wie das tatsächlich, ich meine selber nicht, ja, wie das tatsächlich praktisch gelöst wird. Aber man kann auch Testnet betreiben oder an Testnet teilnehmen. Es gibt bei Blockchain, bei vielen Blockchains, aber bei Bitcoin sowieso, auch Testnet. Testnet ist 1:1 wie Protnet, aber dort ist, und das wird auch von ganz vielen Knoten am Leben gehalten, und dort kann man sehr gut minen. Dort wird Mining künstlich, Komplexität wird einfach gehalten, so dass man mit normalen CPUs auch minen kann, um die Coins zu gewinnen für eigene Tests. Ja, wenn ich Software programmiere, ja, will ich auch viel Transaktionen machen, um zu testen. Ja? Und mit echten Coins ist es manchmal sehr teuer. Ja. Ja? Oder wenn es ein Bug ist, ja, ist es weg. Und Gebühren kosten das sowieso. Und deswegen mache ich das auf Testnet. Deswegen, wenn jemand Mining testen kann oder selber was programmieren will, einfach Testnet nutzen. Ja, das ist 1:1 wie Protnet.
Vielleicht als Anregung dazu, ohne tatsächlich zu kennen, wie das System tatsächlich funktioniert. Das Einzige, was du mit deiner Mining-Power beeinflussen würdest, ist ja die Gesamtkomplexität der Aufgabe, die gestellt wird. Und die kannst du ja, die könntest du darüber anpassen, wie oft tatsächlich Blogs veröffentlicht werden. Und dadurch, dass Blogs veröffentlichen halt auch der einzige Weg ist, irgendwie an Gewinn zu kommen, ist das halt genau daran gekoppelt, wie viel Mining Power du tatsächlich umgesetzt hast.
Ja, genau, das ist ja. Wenn du sehr viel Hashing Power hast und jedes Mal mit der anderen Adresse die Sachen abholen würdest,
auch der ganze Konsens im Digitalismus passiert ja letztlich über diese Hashing-Power. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, 50% der Hashing-Power hättest und das nicht veröffentlicht hast, bist du in der Lage, in gewissermaßen Transaktionen zu beeinflussen, die du gar nicht getätigt hast. Das heißt, du kannst dann eben Blöcke hashen, die du, wo das restliche Netzwerk nicht mehr hinterherkommt. Und das ist eben nicht nur, dass das diese 10 Minuten sind, sondern mehr als 50% des Netzwerks kontrollierst du das Netzwerk. Das ist schon schädlich.
Und du kannst die Blöcke nicht, gefundene Blöcke nicht zurückhalten, weil diese Transaktionen, die im Block sind, die wird jemand anderer in einen anderen Block integrieren und als gefundenen Block publizieren. Du musst dringend publizieren, wenn du es findest.
Das ist schon klar. Dass ich das
wenn du es aufs Geld ausbist und auf die Macht.
Hm?
Denn nee.
Wie ist allgemein so die Resonanz beim Supply Chain Management? Weil da gibt es ja viele Probleme heutzutage, die durch Transparenz schon gemindert werden können, nicht unbedingt im Interesse der großen Firmen.
Ja klar, ich kenne noch keine Systeme, die tatsächlich schon produktiv laufen. Aber ich kenne ganz viele, die an solchen Systemen arbeiten. Das ist tatsächlich schon als Thema erkannt und viele forschen dort schon und bauen schon was.
Theoretisch kann man ja irgendwann, weiß ich nicht, den Schokoriegel aus dem Automaten ziehen und bis zur Quelle verfolgen, wo wurde da jetzt die Schokolade.
Das ist das Ziel, ja. Also das wird sehr viel auch bei allgemeiner Industrie verwendet. Es gibt so ein Thema Conflict Minerals, ja, so dass du rausfinden kannst, ob diese Metalle in deinem Handy aus einer Konfliktregion stimmen und durch Sklavenarbeit hergestellt sind.
Aber auch da muss ich schon eine Frage stellen. Es muss ja immerhin reichen, viele Interessenten und Kunden sich da die Gigabyte große Blockchain
auf dem
Rechner laden, damit es überhaupt eine Blockchain ist, wenn nur der Hersteller das Ding hat.
Ja, das macht man nicht auf Bitcoin-Blockchain. Ja.
Nee, aber.
Ja. Ja, klar, das muss ein System geben, in das man vertraut auch. Ja? So wie Blockchain, dazu Bitcoin-Blockchain. Dazu sagt man Trustless System, weil du kein Trust brauchst, weil du an Software vertraust. Ja? Und du brauchst nicht.
Ja? Zur Komplexität und Skalierung. Du sagtest doch vorhin, dass die bisherige Historie bei Bitcoin ca. 160 Gigabyte oder irgendwie so einen Betrag ausmacht. Und das hat jetzt 8 Jahre oder so gedauert und es ist aber ein insgesamt verschiedenen kleiner Sektor, der das überhaupt nutzt. Wenn man das jetzt auf den Schokoriegel im Automaten verallgemeinert, auf die Weltbevölkerung, das müsste eine Explosion geben, die überhaupt nicht mehr zu handeln ist. Und du sagtest auch schon, dass die Transaktionskosten bei einer zeitnahen Verarbeitung schon in den Euro-Bereich gestiegen sind. Also für mich jetzt naiv sieht das nach einem Erstickungstod aus.
Ja, deswegen gibt es diese über 3000 Blockchains, die gezielt bestimmte Probleme lösen. Ja, es gibt zum Beispiel IOTA, die erzählen über mehrere Millionen Transaktionen pro Sekunde und null Gebühren, solche Sachen. Und es gibt BigchainDB aus Berlin, die erzählen auch über 1 Million Transaktionen pro Sekunde und gewaltige Datenspeicherungsmechanismen in Blockchain. Es gibt Themen, es gibt Entwicklung einfach auf diesem Gebiet, was sehr schnell versucht, diese Probleme zu lösen. Ja.
Also es wäre dadurch also auch schon vorstellbar, irgendwann im Erstickungstod Bitcoin ist es nicht, oder irgendwas anderes wird es dann werden oder so, das weiß man halt nicht.
Das weiß man nicht, nein, ist klar. Momentan steigen auch viele Altcoins wieder im Preis, also alternative Blockchains. Ethereum, da wo Smart Contracts ausgeführt werden, die Coins von Ethereum, die haben auch Anwendung. Um Smart Contract auszuführen, musst du in diesen Coins bezahlen. Ja, denn diese Ausführung kostet Geld, das heißt Gas. Ja, das sind ganz kleine Anteile von den Coins, das ist ganz, ganz günstig. Aber trotzdem, dieses Geld brauchst du, um Smart Contracts auszuführen. Das ist tatsächlich wie Benzin für die Smart Contracts. Ja? Und deswegen hat diese Währung diesen Verwendungssinn, ja, im Gegensatz zu Bitcoin. Ja? Und Smart Contracts werden immer mehr Anwendung finden und deswegen, das wird jetzt erkannt und dieser Coin steigt plötzlich im Preis und das ist, wir können nachschauen. Ja, es gibt diese Marktkapitalisierung, habe ich euch erzählt. Ja, guck. Bitcoin hat, der Preis ist ein bisschen gefallen. Das war schon $1,200. Jetzt Bitcoin hat die Preiskapitalisierung stand jetzt 16,6 Milliarden. Und der zweite Coin ist Ethereum. Ja, Preis ist über $50 und fast 5 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.
Es gibt ja sicher Akteure, die irgendwie destruktiv auf sowas wie Bitcoin einwirken wollen. Also große Organisationen vielleicht.
Ja, ja, gibt es viele. Ja.
Und ist das nachhaltiges Angriffsprinzip auf so ein mining-basiertes Blockchain-System, dass ich dann einfach so einen Pool baue, der diese über 50% erreicht und dann das Vertrauen erschüttere dadurch? Also ich sage einfach, ich bin jetzt ein Staat, der sich dann nicht leisten kann, die größten Pool zu haben, und sabotiert dadurch das System, oder kann man dann rausgehen?
Doch, das kann man sicher mit ganz viel Geld machen, ohne weiteres. Ja, das kostet sehr, sehr viel Geld. Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum die Banken oder Staaten nicht Bitcoin-Blockchain adoptieren wollen, sondern was anderes, ja, betreiben wollen. Aber ja, solche Attacken sind extrem teuer. Ja. Aber möglich, natürlich. Ja?
Diese Lua sagt, das ist gehackt worden und dann hat man das irgendwie rückgängig machen können?
Man hat Hardfork gemacht. Man hat tatsächlich, die Mehrheit der Miner hat entschieden, die Vergangenheit in Blockchain zu ändern. Das, was eigentlich nicht passieren darf und das, wofür Blockchain steht. Ja, dass die Daten immutable sind. Aber man hat für diesen konkreten Fall entschieden, mehrheitlich Hardfork zu machen. Das heißt, man hat zurückgegangen, hat gesagt, an diesem Zeitpunkt, ja, ab dem Punkt war die Geschichte anders, und nämlich diese eine Transaktion ist nicht stattgefunden. Ja, ist rückgängig abgewickelt worden. So, und deswegen ist quasi neue Version von Ethereum gegangen. Aber Anteil der Miner, die haben gesagt, nee, wir unterstützen das nicht. Wir bestehen auf dieser Immutability, und da sind zwei Zweige entstanden. Ja, das ist tatsächlich Fork entstanden, und der mehrheitliche Fork ist heißt nach wie vor Ethereum, ja, und der andere heißt Ethereum Classic, ja, ETH und ETC. Und Classic gibt's auch hier irgendwo. Kostet ungefähr als Coin nur ein Zentel. Hier, Ethereum Classic, ja. Aber existiert. Und das ist diese Hardcore-Gemeinschaft, die gesagt habe, nee, wir unterstützen diese, es ist stattgefunden, was stattgefunden ist und gut ist. So, und wenn du als Nutzer zu dem Moment Coins hattest auf Ethereum, hast du automatisch auch Coins auf der anderen Blockchain bekommen, ja, genauso viel wie du hattest, ja. Die haben damit den anderen Nutzern quasi Geld geschenkt, ja. Denn deine Coins verschwinden nicht, die werden ja dupliziert in dem.
Und wer hat jetzt Geld verloren? Hat jetzt jemand Geld verloren? Weil wenn du sagst, Coins werden dupliziert, dann, oder ist die Währung einfach runtergeknallt?
Preis ist runtergegangen, aber verloren hat keiner was, ja. In Coins. Ich hatte 100 Ethers, ja. Es ist Hardfork stattgefunden, dann habe ich weiterhin meine 100 Ethers auf einer Chain und 100 ETCs auf der anderen Chain. Ja. Sind keine Zahlen verloren gegangen. Ja. Und das ist tatsächlich zum ersten Mal in Blockchain-Geschichte jetzt im vergangenen Sommer durchgeführt worden, so ein Hardfork. War eine riesige Diskussion und richtig viel viel Ärger, und zwei Communities entstanden, zwei Ethereum-Communities, und es gibt Supporter für eine und für die andere, und gab es richtig Krieg. Ja, ist immer noch.
Kann man die theoretisch wieder zusammenführen, oder ist das gar nicht?
Nee. Ja.
Bei Bitcoin ist es ja so, da gibt es die Deckelung in der Anzahl der Bitcoins, so. Ist das eher Standard? Haben das alle? Oder?
Das haben nicht alle. Manche machen Pre-Mining, das heißt, alle Bitcoins werden am Anfang erstellt. Und dann ist es natürlich wichtig, dass die gerecht verteilt werden. Ja, es gibt so unterschiedliche Methoden, das zu verteilen. Ja, da, wo es nicht gerecht verteilt wird, leidet das unter ja, diesem Thema ja, immer weiter. Man kann auch Coins verbrennen. Es gibt Blockchains, wo Coins tatsächlich verbrannt werden. Das heißt, die werden auf nicht existierende, aber formell richtige Adressen geschickt. Einfach die Adressen, wo keiner Private Key hat. Ja, einfach 30 X'e. Ja, kannst du so eine Adresse unmöglich generieren. Ja, oder brauchst du 300 Millionen Jahre. Und man kann nachweislich ja Coins an solche Adressen schicken und die quasi verbrennen. Ja. Es gibt unterschiedliche Modelle. Ja.
Hat sich jemand Mühe gemacht, um die Wallet Owner mit Geomapping mal in den Globus in der Verteilung als der Geschichte der?
Ja, das gibt's, aber das macht nicht viel Sinn, weil viele über Tor arbeiten und über VPNs.
Ja, wenn man vergleicht das Geldsystem,
ja,
ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Da sind Eroberungskriege.
Ja, aber hier ist, also die meiste Mining findet in Island statt. Ja? Ja, obwohl das nicht Isländer sind, sondern ja, Leute, die einfach in Mining was verstehen und günstig Energie einkaufen wollen. Ja? Das machen sie auf Island, weil dort Energie sehr günstig ist.
Weil das aus der Erde kommt.
Ja, die wird über Thermalquellen produziert und auch massiv überproduziert, weil die ganzen Aluschmelzen der Welt auf Island stehen und die müssen von drei unabhängigen Quellen versorgt werden, weil beim Ausfall ist es total schaden, die können nicht wieder angemacht werden. Und von daher ist die Energie dort überproduziert und extrem günstig. Ja. Und kühlen ist auch sehr einfach. Ja, man bläst einfach Außenwind rein und fertig.
Es gibt jetzt doch.
Ja.
Aber es gibt natürlich ganze Kontinente, die überhaupt nicht erscheinen.
Warum? No, das ist überall.
Ja, doch. Es gibt ja die Sache, wo mit großen Datenträgern Leute den Blockchain nach Afrika gebracht haben, wo die Internetanbindung nicht da ist und die 120 GB.
Ja, ja.
Letzte Woche war ja ein Artikel auf Heise, dass Bitcoin eventuell auch eine Spaltung und ein Hardfork bevorsteht.
Ja, ja, das ist diese Block-Size-Debatte. Ja? Landet manchmal in solchen Stories. Ja, es gibt einen Teil der Community, die sagen, hier, wir machen jetzt Bitcoin Unlimited, was die BU bezeichnen, und das ist schlicht die Blockvergrößerung. Und die anderen sagen, nee, wir entwickeln das weiter, machen auch Blockvergrößerung. Es gibt einen Prozess, aber ohne ja die Core-Gemeinde. Dort wird Block auch größer, aber damit sind noch ein paar anderen Features verbunden. Das dauert ein bisschen länger, die Entwicklung. Und ja, die anderen wollen das früher. Ja, und die hatten 16% an Hashing-Power-Support, aber wurde jetzt wieder weniger. Man weiß ja nicht. Ja. Aber kann passieren. Die Wahrscheinlichkeit gerade jetzt ja wieder hoch. Aber dann gibt es zwei Bitcoins. Chinesischer und Welt-Bitcoin. Weil die Supporter von Unlimited sind fast alle aus China.
Vielleicht noch eine Frage aus dem Bereich verteilte Systeme. Wie reagiert zum Beispiel Bitcoin oder allgemein Blockchain in einem Split-Brain-Szenario? Das heißt, wo dieser ganze Cluster sich in zwei Teile spaltet und die einen sagen vielleicht mit 51% Mehrheit, so geht es weiter, die anderen sagen, so geht es weiter. Lässt sich ja nie wieder zusammenführen, oder?
Das passiert immer wieder. Ja. Es entstehen immer kleine Forks, ja, also der Zweige. Aber irgendwann fallen die ab, weil es wird dort gemeint, auf dem Zweig, wo die meiste Power sind. Ja? Also deswegen wechseln die Miner sofort und dieser Block fällt ab und die Transaktionen kommen wieder in die Transaction Pool. Das passiert immer wieder. Ja.
Du hast gerade gesagt, dass man sechs Blocks oder so abfahren muss. Ist das der Hintergrund?
Ja, genau. Ja, ab sechs Blocken ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zweig abfällt, unwahrscheinlich. Ja.
Da gab es einen Vortrag auf dem letzten Kongress von einem, der hat das ganz im Detail erklärt, wie das mathematisch kann man irgendwie jetzt.
Hören. Ich hoffe, das hat euch gut gefallen.